Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von den Kulturpessimisten. Ich begrüße den Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Und auch der Stefan ist wieder mit dabei.
Hallo Christopher.
Ja, und ich bin heute euer Moderator, wie immer. Und nachdem wir gestern Abend uns verausgabt haben beim ESC mit unserem Livecast, haben wir gedacht, steckt noch was drin, da können wir noch mehr. Und wir senden heute Abend schon wieder live und für die zeitsouveränen Hörer natürlich kein Unterschied. Außer, dass es jetzt vielleicht etwas länger gedauert hat, nachdem wir zwei Specials hintereinander haben, dass wir mal wieder eine reguläre Folge senden. Also wer jetzt der regulären Folge hinterhergetraut hat und gesagt hat, ESC und Avengers, das war nichts für mich. Heute geht es wieder ganz normal mit dem ganz üblichen Wahnsinn weiter.
Ja, zumal den Leuten jetzt wahrscheinlich wirklich langsam so der Feed überquillt, weil wir jetzt doch die Schlagzahl ganz schön hochgesetzt haben.
Ja, also ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern. Wir haben wieder tolle Sachen geplant. Können wir vielleicht gleich gerade mal ankündigen für die Live-Hörer?
Naja, lass es lieber sein. Also immer wenn du das angekündigt hast, was du gerade angekündigt haben willst, ist es dann nach hinten losgegangen. Ist kein gutes Omen, das anzukündigen.
Ich bin nicht abergläubisch. Also zum dritten Mal starten wir jetzt den Versuch, eine Pony-Spezialsendung aufzuzeichnen. Und nachdem es die ersten zwei Male gescheitert ist, bin ich zuversichtlich, dass es dieses Mal klappt, weil wir dieses Mal eine Uhrzeit festgelegt haben und auch alle Beteiligten daran festhalten wollen. Und genau, und es wird in den nächsten Tagen für die Live-Hörer am Donnerstag um 19.30 Uhr eine Pony-Spezialsendung geben. Und dann haben wir noch ein kleines weiteres Experiment geplant, das ich jetzt aber an dieser Stelle nicht verraten werde, weil das, wie gesagt, ein Experiment ist und da ich noch nicht so viel drüber erzählen will. Aber kommen wir doch gleich mal zu den Hauptthemen. Nachreichungen haben wir dieses Mal keine, beziehungsweise das mit dem Pony-Thema war ja eine Nachreichung. Und dann kommen wir gleich mal zu den Hauptthemen. Das erste große Thema, was wir haben, ist schon etwas länger her, aber nichtsdestotrotz sehr interessant. Gotham, die erste Staffel ist abgelaufen, schon vor etwa zwei Wochen, am 15. Mai. Und auf jeden Fall der Erik und ich haben Gotham geschaut. Stefan, bist du auch dazu gekommen?
Ich bin nur irgendwie, also ich bin nicht über die ersten paar Episoden rausgekommen, weil dann doch irgendwie zu viel liegen geblieben ist und ich einfach zu viel anderes Zeug, was nicht gucken musste, aber halt einfach schauen wollte. Also so mein erstes Fazit war, wäre auf jeden Fall, also liegt im Prinzip immer noch bei mir auf der To-Watch-Liste. Will ich mir auch noch angucken, gerade nachdem halt auch Daredevil so richtig cool gewesen ist. Und irgendwie bin ich da gerade mit diesen ganzen Superhelden-Serien doch auch ordentlich angefixt.
Ja, da werden wir heute noch weitere Themen zu haben. Mhm. Ich weiß nicht, wir werden jetzt natürlich die erste Staffel von Gotham spoilern, weil wir uns gerade auch auf das Finale beziehen wollen. Der Stefan hatte aber damit eher weniger Probleme,
oder? Nö, ist nicht das Problem. Genau. Also, ich gucke mir die Serie dann halt trotzdem noch an. Von daher, ich meine, so eine Serie lebt ja nicht bloß von irgendwelchen Höhepunkten, die da vielleicht gespoilert werden könnten, sondern so.
Ja. Und ich würde sogar vorschlagen, dass wir den unspoilerigen Teil relativ klein halten, bis sogar weglassen, weil wir haben ja schon mal unspoilerig über die Serie gesprochen, als erstmal gerade mal so zwei, drei Folgen raus waren.
Genau, also wir haben schon mal in einer Folge über Gotham gesprochen, wir werden diese entsprechende Folge auch in den Shownotes verlinken, für die Leute, die es nachhören wollen. Ganz kurz, bei Gotham geht es darum, dass sozusagen die Vorgeschichte von Batman erzählt wird, beziehungsweise die Geschichte von Gotham zu einer Zeit, als Batman noch ein kleiner Junge war, also als er noch ein kleiner Bruce Wayne war. Und die Serie setzt mit dem Mord an Batmans Eltern ein, das dürfte jetzt kein Spoiler sein, aber springt dann nicht zur Zeit, als er schon erwachsen ist, wie so viele andere Filme und Serien davor, sondern geht von dort aus und erzählt die Geschichte von Commissioner Gordon, als er noch ein ganz einfacher Polizist war, und auch die Geschichte von Catwoman und Penguin, bevor sie halt zu den Superhelden und Superbösewichten wurden, die wir heute kennen. Und so ist die Prämisse von Gotham.
Und halt auch dann noch zum Beispiel die Geschichte von der Mafia in Gotham und Maroni und wie hieß der andere, der auch im Dark Knight, genau, Falcone. Und ja.
Ja, und die erste Staffel ist abgelaufen und ist jetzt wahrscheinlich auch so erfolgreich, dass es etwas länger uns erhalten bleiben wird. Also zweite Staffel ist sicher. Und ja, wir werden jetzt erstmal vom Ende ausgehen. Und ja, Erik, wie fandest du das denn das Ende? Wir haben ja sehr viele Entwicklungen gerade im Ende gehabt. Und ich glaube, eines der wichtigsten ist, dass die Entwicklung die Fish und the Penguin
Ja,
durchgemacht haben.
das hatte ich mir auch eher gedacht. Vielleicht über die Staffel, über die Charakterentwicklungen zu gehen. Und da hat mich die Entwicklung von Fish Mundi schon am meisten beeindruckt, sag ich mal. Sie ist ja ein komplett neuer Charakter gewesen, oder? Sie hat ja keine Comicvorlage in der Art.
Nein, sie hatte keine Comicvorlage, das ist richtig. Aber sie hat ja auch. Sie ist ja jetzt offiziell ausgeschieden. Also das fand ich etwas schade, dass das im, dass das, dass das, man wusste schon bevor dem Finale, dass Jada Pinkett Smith, die Fish Mundi spielt, für eine zweite Staffel nicht mehr zur Verfügung steht. Und
Mist.
von dem her war es klar, dass sie im Staffelfinale irgendwie ausscheiden wird.
Das
Ja,
hast du mir
wobei ich
jetzt
meine.
gerade, das hast du mir jetzt gerade schön gespoilert, übrigens. Weil ich
Was?
hatte gedacht, naja, sie ist ja zwar von da runtergefallen, aber sie ist ja eigentlich ins Wasser gefallen. Also können sie es auch
Ja,
so
das ist.
hinkriegen, dass sie irgendwann wieder auftaucht?
Das kann natürlich sein. Das passiert natürlich öfters, dass Schauspieler nach der ersten Staffel aussteigen, aber dann zur dritten Staffel wiederkommen. Das hatten wir bei Arrow mit John Barrowman. Aber es ist jetzt erstmal so, dass sie hier einen Ausweg geschaffen haben, falls der Charakter doch nicht wieder auftauchen sollte. Aber es gibt dann diese Fantheorien von wegen, you can't drown a fish, also du kannst keinen Fisch ertrinken. Und von dem her ist es natürlich offen, aber von der Realwelt her ist es erstmal so, dass Jada Pinkett Smith nicht mehr dabei sein wird.
Wobei man ja sagen muss, es könnte ja durchaus schlimmer sein, ne? Also, ich meine, sie hätte ja wirklich versuchen können, hier ihr talentloses Bike da irgendwie noch in die Serie zu bringen.
Ja, genau, also das wusste ich vorher auch nicht, aber es ist natürlich offensichtlich. Sie ist die Ehefrau von Will Smith und demnach die Mutter von Jaden Smith, der wahrscheinlich. Also sagen wir so, die internationale Version von Emma Schweiger.
Ach was, das wusste ich auch noch nicht.
Was?
Ja, dass sie mit Will Smith quasi
Ja, das
verdingt
musste ich auch
ist.
erst
Echt?
durch
Wusstest du
die
das nicht?
IMDb mir erlesen. Nee,
Nö,
also ich wusste es nicht, bis ich es dann gelesen habe.
nö, also das, also ich glaube, das war damals, glaube ich, relativ groß mit in der Presse, als sie damals in Matrix mitgespielt hat.
Stimmt, ich war ja auch in Matrix. Ja, war mir nicht so klar.
Ja, wie gesagt, und über das Kind wollen wir nicht
Das
weiterreden. Das
es
ist,
ist es ist zwar es ist sehr schade von dem her, dass ich mochte Fish sehr, ich mochte den Charakter sehr. Gerade ihre Entwicklung, die sie auf der Insel durchgemacht hat mit dem Dollmaker, also diesem verrückten Arzt, der Menschenteile aneinander baut, also so eine Art Frankenstein-Schönheitschirurg. Und dort hatte sie ja, nachdem sie von dieser Insel zurückgekommen ist, hatte sie ja dann auch eine visuelle Veränderung durchgemacht. Und jetzt hat sie mir fast noch besser gefallen als am Anfang der Serie, obwohl ich sie immer schon sehr gern gemocht habe. Aber das Problem war, dass sie allgemein im Fandom sehr unbeliebt war.
ja.
Also wenn man die Kommentare sich so durchliest unter den Reviews und auch unter der Meldung, dass sie aussteigt, da waren sehr viele Leute erleichtert, weil sie mit Fischmundi gar nicht so viel anfangen konnten.
Aus welchen Gründen? Wirklich so aus solchen Gründen? Naja, die ist ja nicht in den Comics und das ist ja nichts Oldschooliges. Oder welche Gründe wurden
Ich
da
nehme an,
angeführt?
einfach eine Aversion gegen Jada Pinkett Smith. Und vielleicht, ja, ich würde da jetzt auch so eine Art Misogynie unterstellen, dass Leute nicht so viel mit einer starken Frauenfigur anfangen können.
Ja, wobei, es könnte, glaube ich, auch ein bisschen einfach Wahrnehmung sein, weil die Leute, die jetzt als Schauspielerin oder halt in der Rolle ganz okay finden, die werden da jetzt nicht irgendwie groß drüber schreiben. Andererseits halt die Leute, die sich halt wegen jedem Scheiß aufklatschen und anfangen eben irgendwie rumzubrüllen und Shitstorm und naja, das Übliche halt zu machen, die nimmt man halt doch eher wahr. Also die Dummen sind meistens die lautesten.
Ja, das ist natürlich auch recht. Also, ich finde es schade, dass sie jetzt ausgestiegen ist.
Ich hätte dann auch noch was zu dem optischen Eindruck von ihr.
Ja.
Also bei mir ist es da interessanterweise eher andersrum. Also ich mochte, wie sie in die Staffel reinging, etwas besser als am Ende quasi im Finale. Also Ich mochte beide Versionen sehr gern, aber meine Präferenz geht eher zu der Anfangs-Fischmoni hin.
Okay.
Und dann,
warum?
Dann kam halt diese abgefahrene Storyline da auf der Insel mit dem Dollmaker und ja, das, was er mit ihr gemacht hat, ist ja da quasi noch moderat, das Auge einfach auszutauschen. Da hat man ja andere Dinge gesehen, wie diesen einen Körper da in dem Raum. Das war ja ziemlich gruselig alles.
Ja, das war auch eine Szene, die mich sehr geschockt hat. Aber ich fand dann ihre Veränderung mit diesem Sidecut, wo sie dann sich diese Diamanten eingesetzt hat und dass sie dann zwei unterschiedlich farbliche Augen hatte. Also sie hatte dann schon sehr etwas Verrücktes, also war schon fast Gothamhaftes. Also sie war dann wirklich für Batman ein recht typischer Charakter in dieser Wahnsinn und dieses Ausgeflippte, das hat mir dann doch eher gefallen als die Fischmundi, die halt in ihrer Bar rumhockt und dort die Fäden zieht.
Ja, stimmt. Also das ging schon eher in der Metamorphose so ein bisschen mehr zum Comicbook-haften Willen. Das kann man vielleicht zu ihr am Ende noch sagen.
Ich find's gerade total lustig. Ich habe gerade mal die Google-Bildersuche aufgemacht und es gibt ein Bild von eben der Fischmuni oder wie heißt er, allerdings mit einer aufgemalten Augenklappe, auf der Spoiler steht.
Ja, also sie wird dann halt das Auge dann entfernt und sie bekommt dann vom Dollmaker. Nein, sie entfernt sich selbst das Auge, um zu verhindern, dass das Auge als Organ für irgendwelche reichen Leute benutzt wird und bekommt dann vom Dollmaker ein neues Auge eingesetzt, was halt dann nicht braun ist wie ihre natürliche Augenfarbe, sondern stahlblau, was ihr dann noch diesen Touch verleiht, was ich dann noch richtig cool fand. Und auch die Szene, wie sie dann nach Gotham zurückkehrt in diesem Schiff mit dieser Beleuchtung, hatte schon was sehr Episches.
Ja, das hatte schon was sehr Episches. Und von Fisch können wir ja dann übers Finale dann ja zu den anderen Charakteren kommen.
So ein bisschen. Genau, wir haben den Penguin,
der
wahrscheinlich der Hauptbösewicht dieser Staffel war.
Achtung, der ganz mieser Wortwitz.
Protagonist.
Der sich im Finale einen Fisch gefangen hat.
Ja, mehr einen Fisch weggeworfen hat. Sich des Fisches entledigt hat. Aber natürlich die Metaphern sind klar, der Pinguin und der Fisch und Pinguine essen ja Fische und er hat sozusagen den Fisch aufgegessen und ausgespuckt und ist jetzt der König von Gotham, also der selbsternannte König von Gotham, hat natürlich jetzt sehr viel Macht bekommen über die Staffel hinweg, auch wieder immer wieder verloren. Es war immer sehr schön zu sehen, wie er Macht gewonnen hat, die ihm dann wieder sofort genommen wurde und es war ein ständiges Auf und Ab.
Aber das
hat mir sehr gut gefallen.
Das Ab war halt nicht so tief wie das Auf davor. Er hat das schon immer sehr klug gespielt. Also
ja.
Das ist schon so ein bisschen der Trope vom Tellerwäscher zum Millionär da mit drin irgendwie.
Genau. Ja, also so haben sie ja die Staffel aufgebaut, dass er am Anfang seine komplette Macht verliert und dann als Tellerwäscher anfängt und dann sein erklärtes Ziel ist, der mächtigste Mann in Gotham zu werden. Und die klassischen, also es ist ja sehr schön zu sehen, wie er die klassischen Mafia-Familien Falcone und Maroni gegeneinander ausgespielt hat und einen Mafia-Krieg angezettelt hat. Das war sehr schön zu sehen, wie dieser Plan einfach auch aufging.
Ja. Naja, obwohl am Anfang hatte er ja auch nicht wirklich viel Macht, bevor das Ganze passiert ist. Er war ja quasi bloß ein unterster Handlanger von Fisch, die ja auch bloß die Hand von Falcone am Anfang war.
Ja, ja. Und also wie heißt er? Er heißt Robin Taylor Lord Robin Lord Taylor? Glaube ich, heißt er, der Schauspieler. Und wie er den Penguin darstellt, das gefällt mir sehr. Also es ist fast die beste Rolle in der Serie bis jetzt.
Oh ja. Ja, also ich find den unglaublich gut gecastet. Also der hat halt schon irgendwo so diesen doch sehr, sehr netten, völlig durchen Touch, was die Figur halt auch so irgendwie ganz nett macht. Und weicht, also was ich halt irgendwie ganz nett finde, bei der Art und Weise, wie halt die Serie mit dem Pinguin umgeht, ist, dass halt nicht dieses Burtoneske oder beziehungsweise was man noch aus den alten Serien kennt, dass die halt so, also dass der Pinguin so extrem verformt ist. Also gerade in der Burton-Verfilmung ist das ja ganz, ganz extrem.
Ja, er hat ja schon das Handicap, dass er watschelt, weil er halt steife Beine hat.
Ja, schon, aber jetzt nicht so, also nicht so extrem halt wie in Burton, wo du halt ja irgendwie den.
Ja, also Burton war schon extrem. Es gibt dann auch Versionen, wo er kein Monokel trägt, sondern sich einen Flaschenboden ins Auge gerammt hat und das dann als Monokel trägt. Das war in den Spielen so dargestellt. Es ist schon etwas weniger unrealistisch wie bei den Burton-Filmen, aber natürlich hat halt dieses Typ, er hat dieses typische Pinguin, aber halt 30 Jahre jünger. Also er ist ja irgendwie so jetzt Mitte 20, Anfang 30, wesentlich dünner als der klassische Pinguin, wie er sonst immer dargestellt wird. Ja, und auch mit wesentlich weniger Macht. Also er hatte dann, ich fand seine Mutter noch sehr toll, gespielt von Lily Kane. Kennt man vielleicht aus Unbreakable Kimmy Schmidt, wo sie die Vermieterin spielt.
Ja, die Mutter ist toll.
Die Mutter ist toll und ja, da erfährt man halt, dass er halt einer alten Familie angehört. Und in den Comics ist es eigentlich so, dass die Cobblepots mal die größten Rivalen der Vaynes waren und die Vaynes haben dann halt die Cobblepots besiegt in dieser Rivalität um die Macht und das Ansehen in Gotham. Und die Cobblepots sind eigentlich so eine gefallene Familie, die aber einst sehr angesehen war in Gotham.
Zum Pinguin habe ich noch einen Punkt zu bringen, den Emergency Awesome in der Art schon so ein bisschen gebracht hat. Von wegen, dass Gotham da auch immer sehr ambivalent ist, mit wie es mit seinen Charakteren umgeht. Also du hast zwar klar von den Comics her, wer mal ein Villain sein wird und wer mal auf der guten Seite stehen wird, aber sie hantieren da immer hin und her, wer gerade Protagonist und Antagonist ist. Also für die Staffel ist zum Beispiel der Penguin für mich eher auf der Protagonistenseite anzusiedeln.
Ja, auf jeden Fall, er ist nicht der typische Antagonist, was aber auch wirklich niemand so wirklich in Gotham ist. Das ist ja der Sinn dieser Serie, dass die Linien zwischen Gut und Böse verschwimmen und dass man nicht wirklich sagen kann, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse. Dass ja auch also Detective Gordon nie so wirklich immer der Protagonist war, sondern auch oft seine dunklen Seiten durchscheinen lassen hat. Aber versucht halt immer dieser White Knight zu sein, aber das halt auch nicht wirklich schafft.
Ja, halt direkt in der ersten Folge zum Beispiel schon, wo er sich da irgendwie rauswindet aus dem Problem und was ja ihn in der Staffel ja dann nochmal wieder einholt in der Folge Everyone
Ja.
has a Cobblepot.
Genau. Was mir dann noch schön ge gut gefallen, also die Entwicklung von, was ich schwächer fand, war jetzt Bruce Wayne an sich. Diese Geschichten waren immer etwas uninteressant, fand ich. Er ist halt der kleine Junge, der jetzt mit dem Tod seiner Eltern klarkommen muss und trifft dann auf Selina Kyle, die mir schon wesentlich besser gefallen hat. Also Catwoman als junges Mädchen hat mir wesentlich besser gefallen als Bruce Wayne, der so ein bisschen der Klotz am Bein dieser Serie war.
Obwohl, da hoffe ich ja auf die zweite Staffel. Weil sie haben ja jetzt
Ja.
im Finale angeteasert, dass er ja da quasi die Batcave gefunden hat.
Ja, es ist ja nicht die Batcave. Das ist ja mehr so das Geheimversteck seines Vaters und ich glaube, die zweite Staffel wird sich darauf konzentrieren, dass er gegen Wayne Enterprises vorgeht und gegen diese Vorstandschefs. Und vielleicht machen sie dann auch noch so ein bisschen Court of Owls, also diese neue Storyline in der Batman-Welt, dass es so eine Geheimgesellschaft gibt, die sich seit Jahrhunderten durchzieht und die Geschicke von Gotham leitet. Und das wurde jetzt schon angedeutet mit dem, was er da in der Konfrontation des Vorstandschefes gelernt hat.
Oh ja, das fände ich schön. Das ist wirklich ein Comic, wo ich tatsächlich mal reingelesen habe. Ich bin noch nicht ganz durch, aber den haben sie schon gut gemacht, finde ich.
Ja, das ist ja eine komplett neue Schicht von Antagonisten, dieser Court of Owls, den gab es ja vorher so nicht. Aber sie haben da sehr viel Gutes draus gemacht. Dieser Talon, also dieser Assassine, den man dort trifft, der hat jetzt auch schon seine eigene Geschichte. Und
Die creepy Sache mit
ich
dem
hoffe, dass
Labyrinth
sie da
fand
schon
ich
was draus
extrem
machen. Ja, genau.
einfackig.
Ja. Ich fand dann auch noch schön diese eine Szene, wo Gor nicht Gordon, wer ist dein Partner?
Murdoch, nee, ne Murdoch. Wie hieß denn der? Irgendwie
Ich hätte
sowas in der
Gordon
Art
im
war es
Kopf
auf alle
gehabt.
Fälle.
Ja, der dann in dieses Bordell geht, wo die Schweine vergewaltigt werden. da hatte ich ja drauf gehofft, dass sie sowas mit dem Mad Hatter machen, also dem verrückten Hutmacher.
Bullock?
Genau, Harvey Bullock. Dass sie irgendwas mit dem verrückten Hutmacher machen werden, das haben sie sich jetzt noch nicht getraut. Was sie angekündigt haben, worauf ich sehr gespannt bin, sie haben gesagt, sie werden in der zweiten Staffel den Joker richtig einführen. Sie hatten ja in der ersten Staffel immer, also am Anfang der Staffel wurde gesagt, dass sie in jeder Folge eine Anspielung auf den Joker oder eine Person einführen, der Joker sein könnte, aber es nicht verraten werden, wer es ist. Und sie haben jetzt angekündigt für die zweite Staffel, dass sie den Joker jetzt richtig einführen werden.
Also Vorsicht, wenn irgendwo Jared Leto in der Serie auftaucht, ich habe da so eine Vermutung.
Also wäre das wieder eine Sache, wo potenziell eine Diskontinuität auftreten könnte.
Ja, das ist ja eh egal. Also diese Gotham-Serie hat ja mit den Filmen und so auch wirklich nichts zu tun.
Also mit den DC-Filmen meine ich, mit dem DCCU.
Das ist ja völlig disconnected. Es ist ja bei DC mehr so, dass da so Blasen entstehen, dass wir das DCCU haben, dass wir Gotham haben, dass wir diese Welt also die einzigen Serien, die jetzt wirklich untereinander verbunden sind bei DC, sind ja Arrow, Flash und jetzt bald Legends of Tomorrow.
Ja, das ist nicht alles so schön einfach wie bei Marvel.
Ja, aber ich würde nicht sagen, dass Marvel einfach zu verstehen ist.
Ja, ich würde mal sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Bei Gotham hast du halt das in dem Sinne einfacher, dass du nicht, um 100% von der einen Serie zu verstehen, alles andere gesehen haben musst.
Vor allem ist es, denke ich, auf die Art und Weise auch doch sehr, sehr viel, also wahrscheinlich auch für die Autoren sehr, sehr viel einfacher, weil du eben nicht den kompletten Kanon von irgendwie 50, 60 Jahre Comicgeschichte irgendwie kennen musst. Damit sich nicht irgendwo doch noch ein Nerd aufregt, weil du halt gerade irgendwo einen Charakter falsch eingesetzt hast.
Deswegen, die Diskussion hatten wir schon geführt und ich möchte ja an dieser Stelle auch gar nicht ausbreiten. Ja. Es ist einfach so, dass das, was jetzt in Gotham passiert, keinen Einfluss haben wird auf andere Filme mit Batman oder dem Joker.
Ja, naja, aber gerade zum Beispiel, wenn sie in der zweiten Staffel Court of Owls reinbringen, das ist ja auch was Neues. Das hat ja auch keine 60 Jahre Lore schon hinter sich.
Genau, das ist ja das Schöne, dass sie den Court of Owls eingeführt haben, den schön aufgebaut haben und Gotham passt ja auch viel besser. Also Court of Owls würde viel besser zu Gotham passen. Dieses Film-Noir-mäßige Batman und dass Bruce Wayne jetzt auch erstmal der Detektiv wird, bevor er Batman wird. Also Batman war ja auch oft immer ein Detektiv-Comic und dass sie sich jetzt auf diesen Teil mehr konzentrieren werden und nicht, dass er jetzt anfängt, irgendwie Martial Arts zu lernen. Das wird wahrscheinlich in dieser Serie nicht passieren.
Also ging ja quasi so aus der Comicgeschichte von Batman los, die ja eigentlich mal als Detective Comics gestartet haben, ne?
Genau. Detective Comics war ja dann das erste Mal, wo Batman aufgetreten ist und er ist ja auch the world's best Detective. Und ich glaube, dass sie Bruce Wayne, den jungen Bruce Wayne, in diese Richtung aufbauen werden, dass er jetzt in diesen Katakomben, die er am Ende der Staffel entdeckt hat, irgendwelche Unterlagen finden wird, die sein Vater aufgehoben hat, weil er hat ja jetzt von Lucius Fox, der schon eingeführt wurde, also sein Sidekick, der für technische Fragen verantwortlich ist, ihn jetzt schon erklärt, dass sein Vater nicht dieser böse Mensch war, von dem er erzählt wurde, sondern schon für das Gute gekämpft hat und wahrscheinlich werden sie in dieser Katakomben jetzt keine Batcave vorfinden, sondern einfach irgendwelche Informationen, die ihnen weiterhelfen, diese Gruppe von Menschen, die Wayne Enterprises führen, irgendwie hinter Gitter zu bringen.
Ja, natürlich, mit Batcave meinte ich auch eher die Höhle, die mal später zur Batcave ausgebaut wird.
Genau.
Also, dass da schon wahrscheinlich irgendwie eine physikalische Verbindung dahin ist.
Ja. Wir haben Commissioner Gordon erzählt, der so ein bisschen der mehr, also ich sag mal so nicht gute Protagonist, aber mehr positiv, mehr auf der richtigen Seite des Gesetzes stehende Protagonist dieser Serie sein soll. Also sagen wir so, der Penguin und Gordon sind die zwei Protagonisten und im Grunde zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Also beide versuchen ja für Gotham zu arbeiten und der Penguin will halt die Macht in Gotham haben und Commissioner Gordon will halt das Recht in Gotham haben.
Wie würdest du die in die Matrix einsortieren mit von wegen Lawful Good und Chaotic Good und etc.?
Ich würde einfach sagen, dass der Penguin, ja, das kann man nicht so richtig einsortieren. Also der Penguin ist nicht richtig gut, aber auch nicht wirklich böse, wie zum Beispiel Maroni. Hm. Also dieser, also die Mafia, also es gibt ja Maroni, den althergebrachten Mafia-Boss, und dann Falcone oder was umgekehrt, ich weiß, es ist auch egal, der halt so ein bisschen der Jungspund ist und es Macht haben möchte, und dieser junge Mafia-Boss ist ja schon eher der richtige Böse, also so ein richtiger Antagonist.
Ja, nee, Falcone ist ja der Alte quasi.
Genau, Maroni ist dann halt der Jungspund, der dann auch sich entlädt. Das ist halt der große Antagonist, würde ich sagen, dieser Staffel. Und Falcone ist halt so, er ist halt nicht wirklich ein Protagonist, aber auch nicht wirklich ein Antagonist. Er ist halt die graue Eminenz im Hintergrund, die so alle Geschicke leitet. Und er hat ja auch sehr eng mit Gordons Vater zusammengearbeitet. Und es deutete sich ja jetzt auch am Ende der Staffel an, dass er so ein bisschen nicht gegen Gordon arbeiten wird, weil er halt diese alte Verbindung über seinen Vater hat, sondern beide sich so ein bisschen zusammenraufen müssen. Ja. Das ist halt, man muss sich halt in Gotham arrangieren, man muss halt auch mit den Ungesetzlichen zusammenarbeiten, und es geht einfach darum, Sicherheit zu erhalten mit allen Mitteln.
Wie hieß er jetzt gleich? Ich habe gerade schon wieder den Namen vergessen.
Wen meinst du?
Den Älteren.
Falcone.
Bei Falcone könnte ich den so ein bisschen abgrenzen zu dem anderen Mafia-Boss aus der anderen Serie, zu Wilson Fisk. Also, sie behaupten zwar beide, das Gute für die Stadt zu wollen, aber bei Wilson Fisk ist es ja eindeutig in Wirklichkeit nicht so, aber Falcone scheint schon eher darauf bedacht zu sein, dass die Stadt nicht in einem totalen Mafiasumpf versinkt. Und
genau, also er hat ja gewisse Regeln, die er auch befolgen muss, und er ist ja auch am Ende der Staffel dann bereit, sich zurückzuziehen zum Wohle anderer, und ihm geht es nicht nur so hauptsächlich um seine eigene Macht, sondern auch darum, dass Gotham nicht im Chaos versinkt.
Ja.
Also alle Beteiligten arbeiten halt daran, dass Gotham nicht im Chaos versinkt, sondern irgendwie zusammengehalten wird, und mal ungesetzlich und mal gesetzlich versuchen sie das.
Und der Pinguin ist halt zum Beispiel eher chaotisch und
genau.
Und ja, der
und der Falcone und Gordon sind halt mehr so lawful.
Ja. Also das soll ja schon so ein bisschen die Geschichte nacherzählen, von wegen wie Gotham ins Chaos abdriftet so langsam, und deswegen ist es schon ein wichtiger Schritt quasi, dass sie das Finale so gespielt haben, dass Falcone sich jetzt erstmal zurückziehen muss und dadurch aber auch eine wichtige Säule und Stabilität für die Ordnung jetzt wegbricht.
Ja. Wir haben ja dann noch kleinere Beteiligte. Wir haben einmal Edward Nigma, der zu dem Zeitpunkt noch forensischer Analyst beim Gotham PD ist. Aber am Ende der Staffel sehen wir ganz eindeutig, wie er in den Wahnsinn abgleitet. Also die letzte Szene, die wir mit ihm in dieser Staffel haben, ist ja, wie er mit sich selbst redet und jetzt sagt, jetzt müssen wir die Miss Kringle umbringen, weil sie hinter unser Geheimnis gekommen ist. Und man merkt ganz deutlich, dass er hier sozusagen endgültig in den Wahnsinn und in das Böse abgleitet.
Das verstehe ich ja manchmal bei solchen Charakteren nicht, dass sie, er will ja zuerst Miss Kringle unbedingt, ja, für sich gewinnen und tut alles daran, um irgendwie hier ihr Leben gut zu machen, und bringt diesen Polizisten-Idioten, der sie ja nur vergewaltigt oder sowas, bringt er ja dann am Ende auch um.
Ja.
Aber dass er dann irgendwann den Schluss bringt, naja, jetzt muss ich sie selber umbringen. Das verstehe ich.
Ja, das ist halt, so man sieht halt, wie es langsam bei ihm knackst und knirscht und bröckelt, und jetzt ist halt vollends das letzte Stück an Normalität von ihm abgefallen, und er hat jetzt sozusagen diesen Punkt überschritten, wo er noch so ein bisschen rational denkt, und wird jetzt halt zu dem Riddler, den wir aus den Comics kennen.
Hm. Ja.
Wir haben dann noch am Anfang der Serie ist ja noch seine Freundin hier, wie heißt sie? Barbara Gordon heißt sie ja noch nicht, sondern irgendwie anders. Also auf jeden Fall die Freundin von...
Die Blonde, ist nicht, ja.
Ist aber nicht Barbara Gordon eigentlich die Tochter von Gordon? Also
ja, das haben sie ja etwas geändert. Ich nehme an, das passiert ja oft, dass die Töchter nach ihren Müttern benannt werden.
Ja, gut.
Also auf jeden Fall, also die Mutter ist ja in den Comics kaum vorhanden.
Mhm.
Und hier ist es halt erstmal Gordons Freundin, die dann vom Ogre entführt wird und dann auch irgendwie in den Wahnsinn abgleitet, dass sie dann ihn dazu bringt, ihre Eltern umzubringen, weil die Eltern sie irgendwie nicht unterstützt haben. Und am Schluss versucht sie ja dann auch noch Lee Thompson, also die neue Freundin von Gordon, umzubringen, weil sie halt neidisch ist und wird jetzt auch zu so einem homicidal maniac, also so einem verrückten Mörderin. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche Figur sie da irgendwie draus machen wollen. Vielleicht ist das jetzt die Harley Quinn von Gotham. Das könnte ich mir gut vorstellen und dass sie dann so eine Geschichte draus drehen.
Ich fand ja in der ersten Staffel hat sie nicht eine allzu gute Figur abgegeben. Bis dahin schon nicht und durch die Ogre-Storyline in der ersten Hälfte wirkte sie auch eher so ein bisschen sehr unglücklich geschrieben.
Ja, also genau, also ich fand Barbara Gordon nicht so gut gemacht. Also sie hat jetzt eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht, aber bis dahin war sie eher, ich würde sagen, langweilig einfach nur. Sie war halt immer so ein bisschen depressiv und und mir geht's so schlecht und treibt so ein bisschen durch diese Handlung durch, aber wirklich was macht, tut sie ja auch nicht.
Ja, da fand ich die Forensikerin schon interessanter.
Ja. Ja, klar, gespielt von Marina Baccarin. Firefly-Fans kennen sie als Kurtisane. Sie spielt auch in Flash eine kleine Rolle. Also ich bin da sehr großer Fan von ihr und sie macht auch in dieser Serie eine sehr gute Aufmachung. Sie spielt halt diese Ärztin und die Freundin von Gordon, nachdem Barbara ihn verlassen hat, und macht das schon wesentlich besser als Barbara. Ja, gefällt mir sehr schön. Ich weiß noch nicht, worauf sie damit hinaus wollen. Sie ist mir noch so ein bisschen zu unwahnsinnig. Also alle Charaktere haben ja so ihre dunklen Seiten und ihre verrückten Seiten. Und sie ist so ein bisschen noch zu normal für diese Serie. Mhm. Da wird noch irgendwas passieren.
Was ich ein bisschen schade fand, was mir ein bisschen zu kurz kam am Ende doch, war Arkham. Also sie haben ja über den Mid-Season-Teil haben sie ja so aufgebaut, dass Gordon jetzt nach Arkham muss, aber da war ja relativ schnell wieder raus.
Ja, aber sie haben das schon mal eingeführt und können es ja immer wieder rausholen. Und ich nehme einfach an, dass sie da jetzt noch nicht so viel drin machen wollten, weil die erste Staffel ist natürlich auch schon, in der ersten Staffel muss man immer sehr viel einführen und sehr viel aufbauen. Und in den Staffel 2 und 3 kann man dann auch mehr mit den einzelnen Sachen machen. Also Staffel 1 zieht jetzt einfach darum, diese ganze Welt nochmal so einen Rundumschlag zu geben. Und Arkham ist jetzt als Anstalt eingeführt und kann jetzt in den nächsten Staffeln immer wieder auftauchen.
Ja, und gleichzeitig ist es ja noch eingeführt worden mit Arkham City alles als Mafia-umkämpftes Gebiet.
Genau.
Ich find's übrigens lustig, habe ich irgendwie die Tage gesehen gehabt, so eine doch interessante, weil ja nicht valide, aber interessante Theorie als Alternative eben zu Batman, dass quasi Bruce Wayne in Arkham sitzt und die einzelnen Villains halt eigentlich irgendwelche Ärzte sind, die versuchen an ihm herumzudoktern und ihn halt wieder normal zu kriegen, der eigentlich durchgedreht ist und wie gesagt eben in Arkham sitzt.
Schöne Idee. Es gibt da sehr viele interessante Geschichten. Ja. Es gibt auch eine Geschichte, dass nicht seine Eltern umgebracht werden, sondern dass Bruce Wayne umgebracht wird. Und Thomas Wayne wird dann zu Batman und Martha Wayne, also seine Mutter, wird zum Joker.
Mhm.
Das sind so Elseworld-Geschichten, also so Geschichten, wo man mal einfach so ein bisschen austicken kann, wo die einzelnen Schreiber und Zeichner so ihre Ideen verwirklichen können, abseits von der Kontinuität.
Bisschen rumspinnen. Das ist auch mal ganz
genau. Nett. Ja, ist sehr interessant. Also ich finde es immer schön, wenn sie da alle Möglichkeiten ausschöpfen. Ich glaube, wir haben jetzt das Staffelfinale soweit abgehandelt. Ja. Wir haben alle
Handlungsstränge gesprochen. Worüber ich mich im Staffelfinale halt wirklich am meisten gefreut habe, ist, dass sie den Mob war so aufgezogen haben, wie sie es gemacht haben.
Genau, also den Mafia-Krieg war sehr schön. Diese der Schluss von der vorletzten Folge, wo dann gesagt, okay, wir haben jetzt einen Mafia-Krieg und jetzt geht es richtig los und es halt das große Finale eingeläutet wird. Das haben sie schon sehr gut aufgebaut und mein Fazit wäre, dass die erste Staffel gezeigt hat, dass diese Serie sehr viel Potenzial hat. Sie hat an manchen Stellen noch nicht alles ausgeschöpft, aber das ist ja auch nicht Sinn der ersten Staffel, sondern sie hat einfach gezeigt, was sie kann, was sie leisten könnte, wenn man ihr jetzt mehrere Staffeln gibt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt da passiert, und bin sehr positiv, also ich habe ein sehr positives Fazit von dieser Serie.
Ja, Emergency Awesome hatte ja schon in seinen Folgen so öfter die Hoffnung gebracht, dass die Macher über der Staffelpause sich auch wahrscheinlich mal ein bisschen in Reddit und so umgucken und schauen, welche Charaktere sind denn beliebt, welche sind nicht so beliebt und dann darauf mehr Fokus legen, was die Leute denn sehen wollen.
Würde ja, ich halte das für ja.
Nee, ja, red du erstmal.
Ich halte das für gefährlich, dass man hat auch schon oft gesehen, wenn Macher sich zu sehr auf die Fans stützen und nur das machen, was die Fans wollen, dann kann da auch sehr viel nach hinten losgehen. Also wenn Serien oder Filme zu reinem Fanservice verkommen, dann entwickelt sich da auch nichts. Mhm. Also das ist ja dieser Ausspruch von Ford, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie mir gesagt, schnellere Pferde. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn man sich zu sehr auf Fans stützt, dann kann man nichts Neues und nichts Kreatives in diese Serie schaffen, sondern kaut immer nur das wieder, was die Fans haben wollen. Und die Fans wollen das, was schon da war und was schon gut war. Mhm. Aber die Fans schlagen ja nichts Neues vor.
Ja, also sie sollen jetzt auch nicht komplett nur das machen, was die Fans sagen. Man muss da halt einen goldenen Mittelweg finden, aber komplett alles aus dem Wind zu schlagen, was die Fans sich wünschen, finde ich auch, ist ein bisschen nicht mehr so der richtige Weg.
Ja, ich meine, dass du es nicht komplett ignorieren kannst und das im Prinzip als eine Art und eine Form von konstruktiver Kritik sehen kannst, das ist schon richtig, aber eben, was der Christopher sagt, so von wegen, ich würde mich da jetzt als Autor auch nicht unbedingt so hundertprozentig drauf verlassen, was die Fans da halt eben sagen, weil die sind von etwas Fan und die wollen genau das sehen.
Aber zum Beispiel, es könnte sich ja zum Beispiel irgendwie über die erste Staffel irgendwelche wiederkehrenden Sachen entwickelt haben, die Macher vielleicht selber gar nicht mitbekommen haben. Und dann tragen das halt die Fans wieder zurück und dann erst kann es sich wirklich zu einem Meme entwickeln.
Ja, genau. Also man muss einen guten Mittelweg finden. Also du bist, so wie ich das gehört habe, auch sehr positiv eingestellt von dieser Serie, Erik.
Ja.
Und Stefan, wirst du jetzt weiterschauen oder
wie gesagt,
hat dich das nicht so gepackt?
Hat mich schon gepackt. Ich fand, also ich habe ja, wie gesagt, bloß die ersten Episoden gesehen. Finde es einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Also auch einfach so von der Story, wie sie halt ist und wie sie da angegangen wird. Und von daher, also ich habe es immer noch auf der To-Watch-Liste und werde mir das, denke ich mal, wenn es dann irgendwo beim Streamverleih um die Ecke dann da ist, dann auch nochmal wirklich in Ruhe angucken.
Ja, also es läuft jetzt auch schon in Deutschland und ich nehme an, dass es dann in den nächsten ein, zwei Monaten dann auch auf irgendwelchen Portalen landen wird.
Ich muss nochmal kurz die Bilder loben, die da über die ganze Staffel gezeichnet wurden. Speziell halt erst Fish Moonies Bar und dann Penguins Bar, die mir aus verschiedensten Aspekten beide sehr gut gefallen haben, wie sie die aufgebaut haben.
Ja, also die Sets haben sie auch sehr gut behandelt. Es ist ja diese Anlehnung an die Iceberg, wie heißt sie? Die Ice Mountain. Also diese Bar, die The Penguin auch in den Comics hat.
Ist das nicht ein Casino?
Oder nein, die Lounge, heißt die Iceberg Lounge. Also auf jeden Fall, dass der Penguin eine Bar hat oder eine Lounge hat, das ist ja schon aus den Comics bekannt. Und ich finde es auch schön, wie sie dann immer damit gearbeitet haben, mit diesen Fischmotiven und solchen Sachen.
Das war schon sehr gut. Und beim Regenbogen, beim Penguin dann halt mit Regenschirm.
Ja, und auch die Hintergründe, dass sie sich so ein bisschen an die klassischen Batman-Filme orientiert haben, wo ja noch gezeichnete Hintergründe eingesetzt wurden und dass sie das so ein bisschen homagiert haben mit diesen düsteren Türmen, die in die Höhe ragen. Das fand ich schon sehr gut. Und auch diese dunklen Gassen. Also es ist ein sehr schönes, schmutziges und was ich halt bei den Nolan-Filmen vermisst habe, dass die waren ja schon sehr steril und haben halt nicht dieses Gotham gezeigt, was schmutzig und alt und abgeranzt ist. Das war halt bei Nolan etwas zu steril.
Da war es in Batman Begins ja noch drin. Aber dann, wie Batman die Stadt sauber macht, wird halt auch die Stadt sauberer, quasi.
Ja, da hat irgendwie so Gotham so ein bisschen Sin City gefehlt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann können wir das Thema an dieser Stelle abschließen. Wir sind sehr gespannt auf die zweite Staffel. Die wird uns wahrscheinlich dann im Herbst erwarten, so wie ich die Networks kenne, dass sie dann zur Fall Season ausgestrahlt wird. Und ja, ich hoffe, dass da mehr Gutes kommt. Dann setze ich jetzt an dieser Stelle eine Kapitelmarke und wir gehen zum nächsten Thema über, wo jetzt der Stefan etwas mehr zu sagen kann. Mhm. Denn wir haben auch hier schon mal einen Themenblock zu gehabt, wo wir ganz kurz darüber gesprochen haben. Es geht nämlich um Kerbal Space Program, ein Computerspiel, das es für Mac, PC und Linux gibt. Und Kerbal Space Program ist ein Weltraumsimulator im weitesten Sinne.
Physiksimulation würde ich es eigentlich fast nennen, ne?
Ja, aber ist eine Physiksimulation, die halt das komplette, also man kann nicht in diesem Spiel eine Weltraumagentur spielen, die halt Raketen baut, die in den Weltraum schießt, andere Planeten erforscht. Und im Grunde ist es eine NASA-Simulation für Leute, die jetzt von diesem Spiel gar keine Ahnung haben. Und wir hatten da schon damals schon berichtet, damals war es noch in der Alpha-Phase sogar. Und noch nicht richtig fertig. Und jetzt vor ein paar Wochen wurde jetzt die 1.0 veröffentlicht und damit offiziell das Spiel als fertiggestellt, also als offiziell fertig quasi verkauft. Mhm. Natürlich kommen jetzt immer noch weitere Updates, aber das Spiel ist jetzt nicht mehr in der Beta, sondern in der, ja, eigentlich Gamma, aber in der offiziellen Fertigstellungsphase. Und das hat mich dazu bewegt, dass ich mir das Spiel noch mal etwas näher anschaue. Und seit zwei Wochen bin ich jetzt fast gefangen in diesem Spiel, weil es mich so gereizt hat.
Ja, ging mir ähnlich. Ich hatte mir das eben auch in der Open-Beta-Phase da gekauft gehabt für damals noch sehr viel weniger Geld, als es jetzt in der 1.0 kostet. Was mich doch irgendwie dann am Ende doch ein bisschen gefreut hat. Gut, ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn sie den Preis einfach beibehalten hätten. Ja, und ich habe halt auch dann die 1.0 wirklich als Anlass genommen, mir das Spiel nochmal wirklich richtig anzugucken. Ich hatte mir das, glaube ich, letzte Weihnachten hatte ich mir das gekauft. Bin seitdem eigentlich überhaupt nicht zum Spielen gekommen und und dachte mir dann so, okay, 1.0 musst du dir jetzt vielleicht doch nochmal angucken. Und ja, spiele jetzt auch immer wieder mal irgendwie abends noch auf eine Stunde oder zwei oder jetzt auch mal am Wochenende irgendwie doch eine ganze Ecke länger. Also die eine Session, die erste, die ich da irgendwie gemacht habe, da habe ich mich irgendwie abends um 9 hingesetzt und ich glaube, es war irgendwie früh 2:30, da hatte ich dann keine Lust mehr. Also ist ein sehr, sehr packendes, sehr, sehr fesselndes Spiel.
Aber auch sehr, sehr schwer. Also die Lernkurve zieht sehr schnell sehr stark an.
Ja. Also es hilft auf jeden Fall, wenn man sich nebenher doch auch so ein bisschen mit normaler Wissenschaft und Raumfahrt ein bisschen beschäftigt.
Genau. Ja, also wir haben ja schon hier immer wieder empfohlen Scott Manley, der sehr gute Kerbal Space Program Videos und auch Tutorials macht. Er hat jetzt gerade eine Serie laufen, wo er für absolute Anfänger den Karrieremodus vorspielt, sodass Leute einen guten Einstieg in dieses Spiel bekommen. Und sein Vorteil ist, dass er halt Astromechanik studiert hat. Also er hat davon sehr, sehr viel Ahnung, auch auf einer rein wissenschaftlichen Ebene. Und erklärt auch sehr viel drumherum, wie das jetzt in der echten Welt ist und sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Rakete, die wiegt so und so viel und die schwerste Rakete, die je gebaut wurde, wog so und so viel und also er erzählt auch immer sehr interessante Sachen dazu. Die Prämisse von dem Spiel ist, man spielt nicht als Menschen und man spielt nicht auch auf der Erde, sondern man spielt auf Kerbin. Und die namensgebenden Kerbals sind kleine grüne Männchen, die so ein bisschen aussehen wie die Minions aus Despicable Me.
Naja.
Also sie sind so ein bisschen angelehnt. Also sie haben eine komische Fantasiesprache und sind auch etwas, sind sehr quirlig und freuen sich immer, wenn Dinge passieren, aber man kann sie auch gerne opfern. Also sie sind sehr opferbereit.
Ja, die Spielmechanik
Und
ist halt schon relativ interessant, weil man eben nicht nur irgendwie, es hat halt irgendwie eine schöne Mischung aus irgendwie, ich muss Sachen basteln und habe eine Art Wirtschaftssimulation drunter und aber dann auch, wenn es dann geht, seine eigenen Raketen halt zu steuern, dann ist das doch auch ziemlich ausladender Teil des Spiels.
ja, also sie haben auch eine gute Mischung zwischen Witz, also dass sie lustige Beschreibungen haben, so dass man erstes Triebwerk hat und dann steht dann in der Beschreibung, ja, das haben wir irgendwie am Straßenrand gefunden, aber es hat eine schöne Box, deswegen haben wir es mitgenommen. Und aber auch richtig ernsthafter Simulation, dass man dann sagt, okay, diese Rakete kann jetzt so und so viel Delta V erzeugen, also so viel Geschwindigkeit erreichen und ich brauche mindestens 2000, wie war es, 2250 Meter pro Sekunde, damit ich den Orbit erreiche und wenn ich halt nicht genug Tanks mitnehme, dann schaffe ich das halt nicht und falle dann wieder zur Erde zurück. Sie haben sich da sehr viel Mühe gemacht, eine möglichst realistische Simulation hinzubekommen.
Und auf der anderen Seite, ja, es ist halt einfach auch witzig, eben durch solche Sachen wie Beschreibungen oder, also es geht im Grunde genommen eigentlich darum, Wissenschaftspunkte zu sammeln, was einen dann halt quasi neue Technologien erschließt. Man hat da doch einen sehr, sehr ausgeprägten Tech-Baum, den man sogar mit Mods noch erweitern kann. Aber da vielleicht dann nachher noch ein bisschen mehr. Und was halt irgendwie auch ganz witzig ist, es gibt halt neben dem Karrieremodus eben noch den sogenannten Sandbox-Modus, wo man eigentlich schon alle Teile hat und wo man einfach rumprobieren kann und einfach Spaß am Fliegen und was halt auch ganz witzig ist, halt diverse Glitches in dem Spiel halt noch zu finden. Sprich, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, was war es irgendwie, Flügelflächen so zu bauen, dass du im Prinzip endlos über den Planeten gleiten kannst.
Ja, ich
Dass
glaube, das ist in 1.0 nicht mehr
oh, das ist
möglich.
nicht mehr möglich. Das ist schade, weil
Infinity Glide.
es ist ja Infinity Glide, also sprich, du hattest quasi mehr Auftrieb, als das Gerät selber
Gewogen.
gewogen hat und damit konntest du im Prinzip endlos gleiten.
Ja, es gibt, ja, es ist halt, manche Sachen sind halt nicht realistisch. Zum Beispiel, man hat ja im Weltraum, wenn man einmal dreht, dann hört man ja eigentlich nicht mehr auf, solange man nicht gestoppt wird, weil es ja keinen Luftwiderstand gibt. Aber wenn man dann den Time Warp anmacht, also man kann ja die Zeit etwas verschnellen, damit man nicht ein Jahr warten muss, bis der Orbit abgeschlossen ist. Und dann, wenn man das macht, dann hört die Drehung einfach auf und dann ist das Schiff einfach still. Und das kann man dazu benutzen, wenn man das Schiff jetzt sich mühsam mit irgendwelchen Triebwerken anhalten will, dann macht man kurz Schnellvorlauf und dann steht das Schiff. Aber das kann man mit Mods auch alles wegmachen. Und ich glaube, die Mods sind das fast schon der wichtigste Teil dieses Spiels, weil es gibt eine sehr ausgeprägte Modding-Szene zu diesem Spiel. Und es ist auch ausdrücklich von den Entwicklern, ist man dazu ermutigt, Mods in diesem Spiel zu benutzen. Sie sind sehr, sehr einfach zu installieren. Und es gibt da wirklich ganz tolle Mods. Aber bevor wir zu den Mods kommen, würde ich noch mal sagen, also es gibt den Karrieremodus und ich würde den Anfängern empfehlen, diesen Karrieremodus zu spielen. Oder?
Ja, schon. Also ich sag mal,
Weil man dann.
das mit dem Spaß haben dann mit den Raketenteilen, das kommt dann meistens erst später, weil du eigentlich
Ja.
am Anfang noch nicht wirklich
Überfordert bist.
ja, du hast einfach auch noch nicht wirklich eine Ahnung, was du da jetzt eigentlich zusammensteckst und warum du das zusammensteckst. Und ja, ich denke also, dass der Sandbox-Modus dann eigentlich erst dann interessant wird, wenn du halt einfach ein bisschen mit den Teilen spielen willst.
Genau, du hast im Karrieremodus, hast du Verträge, die du abschließen kannst. Davon bekommst du Wissenschaft, Geld und Reputation und dann kannst du mit Strategien zum Beispiel, dass du sagst, okay, für so und so viel Reputation bekomme ich dann einen Science-Punkt, also dass du es dann eintauschen kannst und durch diese Verträge entwickelst du dich dann, also der erste Vertrag ist dann irgendwie, ja, starte deine erste Rakete und das ist egal, was du dann irgendwie zusammensteckst, du hast auch nur drei Teile zur Auswahl und dann fliegt das halt 5 Meter und dann löst du den Fallschirm aus und dann landest du und dann bekommst du schon deinen ersten Erfolg.
Außer natürlich, du verpeilst das Staging wie ich am Anfang,
Ja.
weil ich einfach die Reihenfolge von dem Ganzen irgendwie andersrum verstanden hatte, was natürlich dazu führte, dass mein Raumschiff auf der Stadt Dingsi auf der Stadtrampe erstmal den Fallschirm geöffnet hat und dann das Triebwerk gezündet. War jetzt
Das ist
nicht
natürlich unvorteilhaft.
total, ja, weil auf der einen Seite erzeugst du halt Druck und auf der anderen Seite bremst dich halt direkt wieder aus und das Ding war dann unfliegbar und ja. Das ist dann.
Ja, und dann, aber dann bist du halt ganz schnell, wenn du dann den ersten Orbit erreicht hast, dann kommt gleich der Auftrag, ja, jetzt landest du erstmal auf dem Mond. Und das ist dann halt schon eine ganz andere Geschichte, weil dann musst du nicht nur hochkommen, sondern auch so runterkommen, dass das Schiff heile bleibt. Mhm. Und du kannst auf dem Mond schlecht Fallschirme benutzen, weil es gibt halt keine Atmosphäre auf dem Mond.
Ja, außerdem halt du musst dich schon mal von einem sich bewegenden Körper, Himmelskörper, zu einem anderen sich anders bewegenden Himmelskörper dein Schiff steuern, was halt auch nicht ganz so einfach ist.
Dann musst du halt schauen, dass du den richtigen Manöver einleitest. Mhm. Das kannst du ja auch planen, oder du kannst Manövermarken setzen, wo du dann im Vornherein rausplanst, okay, ich muss jetzt in diese Richtung so und so viel beschleunigen, dann fliege ich quasi aus der Umlaufbahn raus und lande dann in der Umlaufbahn des Mondes, und wenn ich dann dort bin, muss ich halt abbremsen, damit ich halt am Mond hängen bleib durch die Schwerkraft. Mhm. Und dann muss ich halt noch genügend Treibstoff haben, damit ich langsam auf dem Mond landen kann und auch wieder wegkomme. Mhm. Weil wenn du da auf dem Mond gelandet bist, musst du auch irgendwie wieder zurück zu Körben, um dort deine Wissenschaft einzulösen. Und man muss halt sehr, sehr viel planen, und es werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Fehlschläge geben.
Mhm. Also es gibt sehr wahrscheinlich sehr viel tote Kerbals, einfach aus dem Grund, weil am Anfang eben nicht alles so funktioniert, wie du das gerne hättest. Es gibt zum Beispiel auch ein Detail, was halt früher eine Mod war, Deadly Reentry. Sprich, du hast halt eine Atmosphäre mit Widerstand, mit Luftreibung und allem drum und dran. Und wenn du dein Schiff halt da jetzt nicht richtig ausstattest, zum Beispiel mit Hitzeschilden, dann kann es halt sein, dass du beim Wiedereintritt einfach verglühst.
Das ist halt am Anfang noch nicht so schlimm, weil wenn du halt nur einen Orbit erreicht hast, dann bist du noch nicht so schnell, dass irgendwie die Atmosphäre dir wirklich gefährlich werden könnte. Aber wenn du dann quasi aus dem Orbit von der Sonne zurückkommst, dann hast du halt eine Geschwindigkeit von 7000 Metern die Sekunde. Und wenn du dann in die Atmosphäre eintrittst, dann wird das schon etwas ungemütlicher.
Mhm. Übrigens, der Mr. ICE im Chat, der sagt, die Musik ist auch schön. Ja, hast recht. Gerade das, wenn du es wirklich das erste Mal schaffst, ich glaube über 75.000 Meter. 70.000 Meter, ist quasi die Grenze, wo du dann im Weltraum bist, und dann ändert sich halt die Musik und so.
Ja, und dann schon cool. Kommen auch diese Wahlgesänge, und das ist schon das erste Mal dann. Wahrscheinlich das erste große Erfolgserlebnis ist, zwei Objekte im Weltraum aneinander docken. Das ist nämlich eine Frickelarbeit.
Nee, ich glaube, das erste große Erfolgserlebnis dabei ist schon erstmal irgendwie so den ersten stabilen Orbit zu schaffen.
Ja, das ist, das schafft man relativ einfach, aber dann startest du quasi dein erstes Schiff, das ist dann im Orbit, das ist dann okay, dann startest du das zweite Schiff, und dann musst du schauen, dass die beiden aufeinandertreffen.
Mhm.
Und dann hast du so, dann musst du halt so, okay, jetzt habe ich hier 5 Kilometer Abstand, und wenn du dann bist, muss ich abbremsen, weil ich ja viel zu schnell bin. Und dann muss ich mit den kleinen RCS-Thrustern, das sind so kleine Gasdüsen, womit man dann sehr fein navigieren kann. Und dann hast du halt so Sachen, okay, jetzt bin ich bei 2000 Metern die Sekunde, und jetzt muss ich halt auf 0,1 Meter die Sekunde genau an dieses Schiff andocken. Und auch in der richtigen Form, so dass die zwei Docking-Ports sich connecten. Und wenn es dann so einrastet und dann sagst, okay, jetzt hab ich gedockt, und dann erstmal dieses Erfolgserlebnis, dass du irgendwie 2 Stunden lang immer wieder dran vorbeigeschlittert bist und jetzt, zu schnell und dann ist es ja auch dreidimensional, dann denkst du, oh, jetzt dock ich an, und dann drehst du das Schiff und dann siehst du, oh Gott, ich bin da voll, total verschoben.
Mhm.
Und das sind so Erfolgserlebnisse, wo andere Leute sagen, oh, du hast jetzt 2 Schiffe im Weltraum gedockt, und du sagst, ich habe den Nobelpreis gewonnen. Und wenn du dann halt große Missionen ausstattest, wo du dann zu Duna gehst, das ist das Mars-Äquivalent von Kerbin, und dann deinen ersten Rover auspackst und dann mit deinem Kerbel auf Duna mit deinem Rover rumfährst und Science sammelst, und dann am Anfang bekommst du halt nur so 3 Science Points pro Experiment, und dann bekommst du auf einmal 200 Science Points, und dann kommst du zurück und dann kannst du erstmal deinen Technikbaum aufwerten. Das ist richtig schön.
Genau, und dann hast du wieder neue Teile, mit denen du spielen kannst.
Ja,
und
genau.
Ja,
es gibt dann am Schluss auch noch nukleare Raketen, also dass du dann nicht mehr, also normale Raketen funktionieren ja mit 2 Komponenten, einmal einem Flüssigtreibstoff und einem Oxidizer, also da du ja keine Luft im Weltraum hast, musst du quasi das brennbare Material komplett mitnehmen, und nukleare Raketen funktionieren halt nur mit flüssigen Brennstoff, der dann durch den nuklearen Kern geschoben wird und dadurch halt Energie erzeugt wird, die dich dann halt voranbringt. Und das ist dann halt schon sehr advanced und damit kannst du halt richtig coole Sachen machen.
Genau. Die Dinger haben natürlich auch wieder Nachteile, die werden nämlich ganz gut heiß. Das heißt, du musst dein Schiff wieder mit entsprechenden Radiators ausstatten.
Die es nicht im normalen Modus gibt.
Ah, okay.
Also im normalen Modus machst du dann halt so, du nimmst halt so Streben, also hast auch so strukturelle Elemente wie ganz normale Balken und dann packst du deine Nuklearraketen möglichst weit weg von dem restlichen Schiff, sodass die nicht das komplette Schiff aufheizen. Aber du hast gerade angesprochen, es gibt Mods und ich glaube, über die Mods müssen wir jetzt nochmal gesondert sprechen.
Ja.
Weil da gibt es ganz tolle.
Ja, also auf der einen Seite gibt es Mods, auf der anderen Seite eben zum Beispiel ein Deadly Reentry, was es halt vorher eben in der Beta- und Alpha-Phase als extra Mod von irgendjemand gab, hat es dann im Endeffekt einfach ins Spiel geschafft, weil ja die Leute halt gemeint haben, ja muss ja sein.
Sollte eigentlich drin sein.
Also die Entwickler sollte mit dabei sein und Heiser kommt mit rein.
Ja, also sie haben, der Unterschied von der 0.9 zu 1.0 ist, dass sie das komplette aerodynamische System überarbeitet haben und dass sie Deadly Randley eingebaut haben. Also sie haben sehr viel nochmal dran gefeilt und man kann jetzt auch ohne Mods sehr viel Spaß mit haben, aber mit Mods wird es natürlich besser, weil man dann, also zum Beispiel einer der essentiellen Mods, die ich fast jedem empfehlen wäre KW Rocketry, also KW Rocketry. Das sind nochmal neue Raketenteile, wo du dann auch Triebwerke bekommst, die vier Triebwerke in einem gebündelt sind. Und es gibt dann auch 5 Meter, also du hast verschiedene Durchschnitte, also du startest mit den normalen 1,25 Metern Durchmesser, Raketen und Triebwerken. Und dann steigst du halt auf zu 2,5 und dann 3,75 und dann 5 Meter. Und ich sag dir, wenn du so eine 5-Meter-Triebwerk startest, das hat einen richtig geilen Sound. Das klingt, als würdest du da irgendwie die Enterprise anwerfen.
Oder halt ein 5 Meter großes Triebwerk starten.
Und das ist ein ganz cooler Mod, da kriegst du auch nochmal neue Decoupler. Also ein essentieller Teil von Raketen ist, dass sie an mehreren Stufen gezündet werden, dass die erste Stufe gezündet wird. Wenn die leer ist, dann wird die halt abgeworfen. Und dann, dazu brauchst du halt die Coupler. Das sind so quasi im Grunde kleine Sprengsätze, die die Rakete dann vom Rest absprengen.
Mhm. Wobei man natürlich tunlichst drauf achten sollte, dass nicht irgendwelche anderen Teile im Weg sind, während zum Beispiel deine Booster. Also sprich, es gibt eben die angesprochenen Flüssigtreibstoffe. Es gibt natürlich aber noch die Feststoffbooster, wie man sie zum Beispiel vom Space Shuttle-Programm, also diese großen Dingsies da außen dran.
Ja, diese großen Dingsies an der Seite, die man nicht kontrollieren kann. Wenn die einmal gezündet wird, dann brennen die, bis sie leer sind.
Und das tun sie dann eben auch. Also kann man nicht mal irgendwo einen Schub zurücknehmen, sondern die brennen dann halt. Und wenn man die halt wegsprengt und während des Wegsprengens da halt zum Beispiel irgendwelche Luftleitflächen, also sprich Flügel oder irgendwas, was du an deine Rakete gebaut hast, dann im Weg sind, dann fallen die halt auch mal ganz gerne ab.
Ja, das ist nicht nur die Luftleitwerke. Mir ist schon mal passiert, dass meine Solid Rocket Booster abgesprengt werden und dann mir das komplette Schiff zerstört haben, weil die dann unkontrolliert durch die Gegend fliegen.
Zu dem Thema Antrieb und wie das funktionieren soll, habe ich eine schöne Podcast-Empfehlung.
Ja.
Und zwar haben sich Arne und Henry heißen die, glaube ich, vom Schmalzstundenministerium in der letzten Folge auch mit der Frage beschäftigt, zum Beispiel, ja, warum ist denn so eine Rakete überhaupt in verschiedenen Stufen aufgebaut? Wofür braucht man denn das überhaupt? Und ja, welche verschiedenen Antriebstechnologien bringen was? Und wofür sind denn diese Feststoffbooster da? Und davor habe ich zum Beispiel noch gar nicht gewusst, dass bei so Space Shuttles dieses große orange Ding, was davon dran ist, ja gar keine Rakete ist, sondern einfach bloß ein Treibstofftank quasi.
Yep. Ja. Was ganz lustige Anekdote ist, wäre günstiger, ein Space Shuttle mit Geldscheinen zu füllen, als der tatsächliche Treibstoff. So teuer war das Space Shuttle-Programm. Also wenn man pure 100-Dollar-Scheine in diesen großen orangenen Tank gepackt hätte, wäre es günstiger gewesen.
Ja gut, aber mit den 100-Dollar-Scheinen wäre man halt auch nie irgendwo in den Weltraum geflogen. Also von daher.
Ja. Ja, also man muss halt drauf achten, es gibt verschiedene Triebwerke. Also die Solid Rocket Booster sind erstmal dazu da, dass du großen Wumms hast, dass du erstmal dieser starken Gravitation, der von Körben entfließt. Hm. Und im Weltraum möchtest du halt keinen großen Wumms, sondern Raketen, Triebwerke, die halt sehr treibstoffeffizient sind. Und dann musst du halt auf den spezifischen Impuls achten, ISP heißt der bei Kerbal Space Programm. Und wenn der halt möglichst hoch ist, dann willst du das halt haben. Also es sind kleine Triebwerke, die halt die dich von Körben nie wegbringen würden, aber im Weltraum ist es ja egal, da hast du ja keine Gravitation, sondern die sind halt, die brennen halt sehr effizient. Hm. Und da musst du halt schon sehr abwägen, dass du quasi, wenn du in der ersten Stufe Triebwerke hast, die halt einen sehr niedrigen spezifischen Impuls haben, aber dafür maximalen Thrust, also maximalen Widerdruck, Abstoßwert. Genau. Und im Weltraum willst du dann halt eher kleinere Triebwerke, die halt eher geringeren Thrust haben, aber dafür lange brennen.
Genau, weil ja eben aus Mangelung an Luftwiderstand, Gravitation, dem ganzen Zeug, kannst du mit relativ wenig Druck quasi dann irgendwann trotzdem auf eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit kommen.
Genau, also zum Vergleich, also so ein Solid Rocket Booster hat vielleicht eine ISP von 200 und so eine Terrier Engine, die man für so interplanetare Flüge verwendet, die hat dann halt 350 und so ein atomares Triebwerk hat dann ein ISP von 800. Hm.
Wo wir dann ja auch bei einer doch sehr, sehr interessanten Mod wären, nämlich der Interstellar, ne?
Ja, genau. Interstellar ist dann eine sehr umfassende Mod, die das Spiel um Warp-Technologie erweitert. Also man arbeitet darauf hin, dass man irgendwann einen Warp-Antrieb hat, womit man dann ohne dass man sich um irgendwelche Orbits kümmern muss, quasi in einer geraden Linie von Planet zu Planet fliegen kann. Das Problem ist aber, man muss dazu erstmal irgendwelche Tachyonen ernten. Das muss erstmal einen Satelliten in den Weltraum bringen, der dann quasi Tachyonen auffängt.
Ja, dann muss man natürlich die Tachyonen auch noch irgendwie von diesem Satellit wegbringen. Das heißt, man muss da irgendeine Mission hochschicken, die Tachyonen dann quasi von dem Satelliten, der da quasi sammelt, also die kleine Form dann, in ein anderes Raumschiff rüberschicken und das dann irgendwie, ja, beziehungsweise halt direkt das Raumschiff, mit dem man dann quasi mit Warp-Antrieb fliegen will, dann quasi betanken. Mhm. Ja.
Ein sehr schöner anderer Mod, den ich benutze, den ich sehr gerne benutze, ist Infernal Robotics. Mhm. Da kannst du nämlich bewegliche Teile dann an dein Schiff rantun. Also hast du so, keine Ahnung, dass du dann deine Triebwerke nicht unten an den Tankrand packst, sondern an der Seite und zum Start klappst du die quasi ein. Und wenn du im Weltraum bist, klappst du die dann halt aus und dann hängen die so an der Seite wie so kleine Flügel. Und dann kannst du damit auch so zusammenklappbare Rover bauen, die du dann halt einklappst während des Fluges und dann landest du auf dem Mond oder dem Planeten und klappst sie dann halt erst aus. Das ist sehr, sehr interessant.
Genau, da muss man sie nämlich nicht zusammenschrauben. Genau. Was aber auch eine Möglichkeit wäre.
Wenn du dann halt deine Sachen auch erst dort montieren willst, das geht nämlich auch. Das nennt sich Kerbal Inventory System und Kerbal Attachment System. Das sind zwei Mods, die mittlerweile zusammengehören. Also die man beide haben muss, um damit sie gegenseitig funktionieren. Und damit bekommst du ein Inventar. Also du kannst deinen Kerbals ein gewisses Inventar geben und kannst halt auch verschiedene Kanister an dein Schiff ranbauen, wo du dann Teile, die du normalerweise an dein Schiff ranbauen müsstest, einfach da reinpacken kannst. Und die stören dann während des Fluges aerodynamisch und weiter nicht. Und wenn du dann auf dem Planeten bist, können dann deine Kerbals quasi von null an einen Rover zusammenbauen. Mhm.
Jo. Ja, auf jeden Fall ein großartiges Spiel. Allerdings, es kann echt ein Zeitfresser. Also, es ist definitiv ein totaler Zeitfresser. Also,
ja. Ich habe da mal eine kleine Fotoserie gestartet. Vielleicht noch kurz erwähnen können. Ich habe nämlich die Kulturpessimisten Space Agency gegründet und baue jetzt immer. Oh.
Oh.
Irgendwas mit dem Stream ist gerade kaputt gegangen.
Oh.
Communication Error.
Okay.
Jetzt connectet er nicht mehr. Jetzt.
Ja, ist wieder da.
Ja, ich hätte dann noch eine Frage halt. Und zwar, wie groß denn jetzt überhaupt die Welt ist, die man da bereisen kann? Also ist das eher so Maßstab Sonnensystem oder ist das eher Maßstab Galaxie oder wie groß ist das?
Ja, also wir haben sozusagen jedes Äquivalent zu unserem Sonnensystem. Also wir haben Moho, das ist der Merkur, wir haben Duna, das ist der Mars, und dann haben wir noch äußere Planeten. Der Unterschied ist zum Beispiel, dass Körben nicht nur einen Mond hat, sondern zwei Monde, Mun, also M-U-N und Minmus. Also es ist nicht 1:1 unser Sonnensystem, aber du kannst es dir vorstellen, es ist im Grunde unser Sonnensystem.
Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass die ganzen Entfernungen jetzt nicht ganz maßstäblich sind. Kerbin zum Beispiel hat, glaube ich, bloß irgendwie einen Durchmesser von 8.000 oder 9.000 Kilometer. Also es ist halt schon alles ein bisschen kleiner, damit halt auch die entsprechenden Flugzeiten jetzt nicht übermäßig wachsen. Beziehungsweise du halt im Umkehrschluss halt irgendwie massiv viel mehr Geschwindigkeit brauchen würdest.
Also ein Jahr hat 5 Monate, was aber ein Jahr hat wiederum 464 Tage. Also die Zeiten sind etwas unterschiedlich, aber im Grunde macht das nicht viel aus. Und du kannst auch Mods installieren, das gibt irgendwie K64-Mod, der dann die Entfernung realistisch zum Sonnensystem macht, also dass die Entfernung 64 mal weiter weg sind und das Körbin 64 mal größer wird, so dass du mehr Realismus sein hast, aber dann ist es halt auch schwieriger.
Ja, und dauert halt einfach extrem viel länger.
Es gibt dann auch Mods, die auf den Realismus ausgelegt ist. Ein berühmter Mod dazu ist Tech Life Support. Also, dass du nicht nur darauf achten musst, dass du genügend Sprit und Elektrizität hast, sondern dass jetzt auch deine Körbels Wasser und Essen brauchen und Abfallwasser produzieren und dass immer genug Wärme da ist und dass es nicht zu heiß wird. Und damit kannst du das Spiel auch nochmal realistischer machen.
Ja, aber halt über das eine Sternsystem geht's aktuell nicht hinaus, oder was?
Nein, du kannst dir noch weitere Planeten auch hinzumodden, aber darüber hinaus geht es. Es ist nur ein Sonnensystem. Was aber auch reicht. Also ich glaube, damit bist du eine Weile beschäftigt.
Und es gibt noch eine, also auch eigentlich finde ich eine relativ realistische Mod dafür, die nennt sich KOS. Was halt deine Raketen oder was auch immer du da in den Weltraum schießt, einfach um eine Skriptsprache erweitern. Das heißt, du kannst halt ganze Missionen halt wirklich auch skripten, was möglich ist. Und da dann eben Spaß haben, weil wir wissen ja, dass sehr viele Sonden halt doch relativ automatisiert arbeiten. Und das kannst du eben über entsprechendes KOS dann machen.
Ja, also es ist eine Tradition, dass immer alles irgendwas mit K im Namen hat. Also dass du dann KOS hast und dann gibt es Container, die nicht mit C, sondern mit K geschrieben werden im Englischen. Und ja, das ist halt der Witz von Kerbal.
Einen relativ wichtigen Teil in der 1.0 zur Beta- beziehungsweise Alpha-Phase. Es wurden noch zusätzliche Kerbals dazu gepackt.
Touristen, meinst du?
Nein, nicht die Touristen, sondern das...
Du meinst Valentina.
Genau, also es gab halt in der Beta gab's halt nur männliche Raumfahrer und also ich weiß nicht, ob's da irgendjemand gab, der sich drüber aufgeregt hat, beziehungsweise ist es halt...
Es war einfach, am Anfang war es so geplant, dass Kerbals eigentlich geschlechtslos sein sollten, aber dann hatten sie halt nur männliche Namen und dann war es offensichtlich, dass es alles Männer sind.
Unser aller Held, Jebediah Kerman.
Genau, Jebediah Kerman, Badass, extraordinär. Wie er gern genannt wird. Und jetzt gibt es natürlich, es gibt auch weibliche Kerbals und standardmäßig hat man 4 Kerbals. Man hat Jebediah, Bill und Bob. Und Jebediah ist der Pilot und Bill ist der Ingenieur und Bob ist der Wissenschaftler. Und jetzt gibt es halt noch Valentina, die ein weiterer Pilot ist. Genau, und und jetzt gibt's halt auch immer noch neue männliche und weibliche Kerbals. Was Neues, du hast jetzt auch Touristenaufträge, also dass du Touristen, die wollen dann irgendwie einen suborbitalen Flug haben oder ein Orbit um Kerbin haben. Und das Problem ist, dass sie halt nichts selber in diesem Schiff machen können. Also die brauchen dann immer noch einen weiteren Piloten oder einen Computer, damit die fliegen können. Aber dafür bekommst du halt auch sehr viel Geld. Also solche Aufträge sind dazu da, um Geld zu generieren.
Genau.
Und du hast vorhin das Kulturpessimistenprogramm angesprochen. Wie läuft es denn da aktuell? Was macht denn der Herr Martinsen 3 und die Grünkarriere 3?
Ja, genau. Also ich hab mir überlegt, dass ich ein Podcast-themed Raumfahrtprogramm mache. Also wir sind die Kulturpessimisten Space Agency. Wir haben auch die entsprechende Flagge. Ich habe beschlossen, dass das Raumfahrtprogramm zu Moon das Martinsen-Programm heißt und das Raumfahrtprogramm zu Minmus, weil Minmus grün ist, grün kariert heißt. Und ja, es ist sehr erfolgreich. Also die Martins sind 4. Das neueste Design, was mit Infernal Robotic Landing Stützen arbeitet, also dass die Landestützen nicht nur direkt am Schiff montiert sind, sondern weiter ausklappen können, damit die eine größere Basis hat, damit das Schiff nicht so leicht umkippt. Das war sehr erfolgreich. Ich twitter da immer was drüber. Ich habe auch ein Storyfile eingelegt, wer das verfolgen möchte. Ein sehr schöner Mod, um solche Sachen zu dokumentieren, ist zum Beispiel Chronal Vessel Viewer, womit man Blaupausen, also so Skizzen und Offset Views, also so ein Exploded View von seinen Schiffen erstellen kann. Dann macht man einen Screenshot und dann hat man sehr schöne Blaupausen und Zeichnungen von den Schiffen, die man eigenhändig designt hat. Das ist auch immer sehr befriedigend. Und ja, ich habe schon mehrere Satelliten. Ich habe die Metaebene Relay Station, ich habe den Light Medium Satellit, ich habe den Sendegate Gedächtnis Satellit und ich habe auch schon eine Vrind Mission zu Duna geschickt, aber das war nur ein Flyby.
Und heute früh habe ich den Sunday Morning Satelliten gesehen.
Nee, das ist kein Satellit, das ist schon eine richtige Station. Da sind Kerbals drin. Mhm. Das wird noch ausgebaut, aber ich hatte die falschen Leute oben und jetzt schweben da zwei Teile, die nicht verbunden werden können.
Das muss ich noch eigentlich fast wie in der Realität, irgendwie die falschen Leute.
Ja. Und jetzt muss ich da noch ein drittes Schiff hochschicken mit Ingenieuren, die mir die zwei Teile verbinden. Aber es macht Spaß und es ist, sagen wir mal so, 75% der Zeit verbringt man im Editor und baut die Schiffe zusammen, 10% der Zeit fliegt man und 5% der Zeit explodiert man.
Wobei die Explosionen halt wirklich echt lustig sind und halt auch Teil des Spiels und einfach auch Spaß machen.
Ja, es gibt noch so einen sehr nervigen Glitch, wenn man maximale Time-Beschleunigung hat, also 1000-fach Zeit und dann auf einen Planeten trifft, dann normalerweise spielt das einfach dann runter. Wenn man in der Atmosphäre ist, kann man nicht schneller als 4-mal Zeitbeschleunigung machen, aber wenn man dann mit 1000-facher Zeitbeschleunigung auf einen Planeten trifft, dann explodiert man einfach. Und das ist immer sehr ärgerlich. Aber ja, es ist auch Teil des Spiels, dass man sich ärgert und es spornt dazu an, immer weiterzumachen.
Genau. Also es ist auch nichts Endgültiges. Das heißt, wenn man jetzt wirklich mal ein Schiff verloren hat und vielleicht auch irgendwie einen einen Piloten oder irgendwas oder eine Pilotin, dann kann man immer noch mal zurückgehen zum quasi Start oder beziehungsweise in die Designphase, dann eben noch mal Sachen an seinem Raumschiff ändern, die dann hoffentlich dazu führen, dass dann eben dir das Ding nicht um die Ohren fliegt.
Aber aufgepasst, wenn man per Schnellspeichern den Zwischenstand speichert, dann kann man den Flug nicht mehr zurückkehren.
Nee, ich meinte jetzt über also es gibt ja dieses Back-Menü.
Ja, aber wenn du zum Beispiel zu Duna fliegst und dann zwischendurch zum Space Center gehst und dann wieder zurück, dann kannst du das nicht mehr umkehren.
Ah, okay.
Also nach einer Zeit verlierst du diese Option. Dazu gibt's halt Zwischenspeichern. Also kannst du mit per F5 kannst du ein Quicksave anlegen und per F9 das aufrufen. Wenn du dann einen Fehler gemacht hast und am richtigen Moment, also ich speichere zum Beispiel, bevor ich irgendwie einen Tank abwerfe oder bevor ich irgendwie in Orbit einschwenke, dass wenn ich merke, dass ich dann doch zu wenig Sprit habe, dass ich zu dem Punkt zurückgehen kann und dann einfach nach Kerbin zurückkehren kann, ohne große Verluste. Weil deine Kerbels bekommen auch Erfahrung, das ist auch eine Neuerung von 1.0, dass Kerbels Erfahrung gewinnen und zum Beispiel Piloten. Also es ist eine wichtige Funktionalität dieses Spiels ist SIS, also Stability Assist System. Das sind so Trägheitskreisel, die dann Schiff halt stabil halten oder im gegebenen Fall auch schwenken können. Und wenn dein Pilot halt genügend Erfahrung hat, dann kann er auch automatisch irgendwelche Richtungen einschlagen, dass er dann halt sich aufs Ziel ausrichtet automatisch und dann kannst du halt beschleunigen und wenn das Ziel sich dann halt verändert, dann dreht er automatisch mit und Ingenieure können dann halt auch, wenn sie genügend Erfahrung haben, Fallschirme neu packen, also wenn du einen Fallschirm aus Versehen ausgelöst hast, schickst du einfach deinen Ingenieur raus und der packt deinen Fallschirm dann nochmal ein. Und Scientists können dann halt Experimente zurücksetzen. Also manche Experimente, wenn du die einmal ausgelöst hast, dann kannst du die nicht nochmal ein zweites Mal benutzen. Aber wenn du halt einen Wissenschaftler hast, dann kann er dieses Experiment zurücksetzen und bei gegebener Erfahrung bekommst du dann halt auch mehr Wissenschaft. Und wird es dann halt ärgerlich, wenn du dann halt einen 5-Sterne-Astronauten verlierst und dann nochmal von vorne anfangen
musst. Beziehungsweise du halt irgendwie eine Mission hast, die schon ewig lang, also es kann ja wirklich auswachsen, dass du mehrere Stunden oder sogar über Tage an einer Mission sitzt und wenn dir dann aus irgendeinem Grund dann am Ende das Ding am Ziel dann irgendwie um die Ohren fliegt, dann ist das natürlich auch ziemlicher Mist.
Ja. Ja, jetzt haben wir aber
ordentlich
ausführlich über eine Stunde 20 schon. Also ich hoffe, wir haben jetzt euch allen Lust auf Kirby Space Program gemacht, wenn ihr gerne Computerspiele spielt. Es hilft auch, oder es macht auch für Leute, die sich nicht gleich dafür Geld ausgeben wollen. Wie gesagt, Scott Manley ist ein sehr schöner YouTube-Account, der sehr viele Kerbal Space Program Videos macht. Er hat aktuell zum Beispiel ein Video gemacht, wo er über diese Nuklearantriebe redet, wie die funktionieren, wie da die echt Weltäquivalente aussehen. Und er hat auch dann aktuell eine Serie, wo er absolute Anfänger in den Karrieremodus einführt.
Oder halt einfach auch mal lustige Mods ausprobiert, was auch ganz. Also ich habe zum Beispiel gestern eingesehen, da kann man sich Star Trek Raumschiffe reinmodden, die sogar teilweise in echte Größe und
Ja, es gibt auch, ich habe auch neulich einen Mod gesehen, wo man das Raumschiff von Tim und Struppi fliegen zum Mond. So hat das jemand so gemoddet, dass es halt in einer Stufe zum Mond und zurückfliegt. Was natürlich unrealistisch ist, aber für Tim und Struppi hat es gereicht.
Aha.
Und du kannst dir auch irgendwie einen fliegenden Einkaufswagen einmodden, dass du quasi im Einkaufswagen in der Atmosphäre eintrittst.
Ja, die kannst du dir bauen, ne? Als Flugzeug, die Einkaufswagen.
Ja.
Ja, na gut.
Und das Spiel ist auch schön plattformunabhängig, hoffe ich.
Ja, PC, Mac und Linux. Für diese drei Plattformen gibt es das Spiel.
Sehr gut.
Mhm. Ja, würde ich sagen, haben wir ordentlich über Kerbal Space abgenördet.
Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden verschreckt. Aber Raumfahrt, also ich bin durch dieses Spiel und wahrscheinlich auch umgekehrt bin ich fast zu einem richtigen Raumfahrt-Nerd geworden. Also ich weiß zum Beispiel, was ein Gravity Turn ist und was Apoapsis und Periapsis ist und solche Sachen, die ja normale Menschen eher nicht so wissen.
Mhm.
Und das macht auch immer Spaß, wenn man dann irgendwie jetzt gerade SpaceX sieht und da Scott Manley hat dann auch erklärt, es gab ja neulich diesen Test, diesen Launchpad Abort Test. Also es gibt ja Systeme, dass wenn quasi die Rakete am Starten ist und dann man merkt, oh Gott, da hat irgendwas Feuer gefangen und die Rakete explodiert in den nächsten 10 Sekunden, dann kann man die Kapsel nochmal mit einer eigenen Rakete quasi vom Raumschiff wegbewegen. Das wurde bisher einmal in der Raumfahrtgeschichte benutzt bei einer sowjetischen Rakete und das hat halt unheimliche G-Kräfte, weil man ganz, ganz schnell von dieser Rakete wegkommen will, die gleich explodiert. Und die Astronauten haben dann nach der Landung das Aufnahmeband abgeschaltet, weil sie so geflucht haben, dass man das nicht in den Protokollen haben wollte. das sind halt so Sachen, die man dann halt mitbekommt, wenn man Kerbal Space Program ausführlich spielt, weil dort gibt es auch ein Launchpad Abort System.
Also es ist relativ lustig, weil Scott Manley halt in seinen Videos teilweise auch eben gerade anstehende Missionen nachspielt. Also er hat es zum Beispiel für Rosetta gemacht. Und das Lustige dabei war, dass eben viele Sachen, die Rosetta im Endeffekt wirklich in real passiert sind, ihm halt im Spielen auch passiert sind.
Ja, schon davor, also diese Sache, dass viele von Rosetta erstmal abgebounced ist und nochmal dreimal aufgeschlagen ist, ist halt Scott Manley auch passiert.
Ja.
Ja.
Gut.
Dann setze ich mal ein kleines Kapitelmärkchen. Zack. Und wir gehen zum nächsten Thema über. Wir gehen zu den Picks. Und da haben wir ein heiß diskutiertes Thema, was jetzt zu den Akten gelegt werden soll. Und ich glaube, der Erik kann uns da einführen.
Oh, jetzt bin ich also mal wieder dran.
Ja.
Kann ich mich nicht mehr zurücklehnen?
Nein.
Muss man auch noch arbeiten hier?
Ja, ein bisschen so Mikrofondisziplin muss schon sein, ne?
Naja, gut, okay. Also, wir hatten ja die Diskussion, hatten wir ja hier auch schon selber im Podcast, die ausgelöst war durch den Artikel von Nicolas Seemat bei der Wired. Ja, Wired heißt die Zeitung, glaube ich.
Ja.
Und da hat sich nun der Ralf Stockmann und die Claudia Krell ihren Auftrag, den sie auf der Republika bei ihrem Vortrag den Podcastern gegeben haben, sich doch mal neue Sachen auszudenken, gleich mal selber aufgenommen. Also ich gehe jetzt erstmal kurz auf ihren Vortrag vielleicht ein, damit man das etwas besser verstehen kann. In ihrem Vortrag haben sie halt zum Beispiel so gesagt, ja, probier doch mal mehrere verschiedene Formate aus und haben da verschiedene Sachen auch vorgeschlagen. Und eins war halt zum Beispiel ein Versöhnungscast und da sind sie so drauf eingegangen, Naja, es gibt ja diese Gladiatorenkämpfe gab es damals und wir schauen da relativ angeekelt drauf aus unserer modernen Sicht und wir hoffen, dass wir in 20, 30 Jahren oder wann auch immer angeekelt auf diese Arena bei Jauch da hier zurückschauen und angewidert denken, ja, warum haben sich die Leute da so die Köpfe eingeschlagen? Wäre es nicht viel sinnvoller, den gemeinsamen Nenner zu finden und von da aus dann eine gemeinsame These aufzustellen? Und das haben sie in dem Sinne dann auch gemacht. Sie haben den Podcast, Versöhnungspodcast, ich glaube 001 genannt, oder? Ja, ist ja auch egal. Und da haben sie halt mit dem Herrn Seemark eine relativ detaillierte Textexegese von seinem Artikel unternommen und Ralf hat ihm so ein bisschen gezeigt, ja, wo denn die kritischen Stellen in seinem Artikel sind und was denn da so dran Empörung aufgerufen hat. Hat das für dich funktioniert, Christopher?
Es hat insofern für mich funktioniert, dass ich den Seemark in seiner Intention besser verstanden habe, aber es hat mich nicht mit ihm versöhnt. Aber ich kann mit dem, also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, da hatte Seemann schon recht gehabt und ist
Das war aber nicht der
stimmt ihm
Seemann, ne?
zu.
Der Seemann ist der andere.
Ich habe auch Seemark gesagt.
Okay, dann habe ich jetzt falsch verstanden.
Und aber ich kann mit dem Thema jetzt abschließen. Also für mich kam es so rüber, dass der Seemark sich irgendwie einfach eine Kolumne geschrieben hat und sich gar nicht dem Problem bewusst war und einfach mal was reingeschrieben hat und dann auch sich nicht weiter drum gekümmert hat, weil er das gar nicht erwartet hat.
Ja, und seine Intentionen sind ja auch mit seinem Aufruf zu mehr Vielfalt kann ich durchaus auch unterstützen. Also, dass man ja mal ausprobieren kann und mal mit verschiedenen Klängen und Höhen und verschiedenen Formaten einfach mal rumspielen kann. Was ich halt immer nicht verstehe, das hatten wir ja auch schon angesprochen und du in deinem Artikel und das dann immer so in so einem Nebensatz halt immer gleich noch mit auf die Laber-Podcasts eingedroschen wird.
Ja, also der Herr Martinsen schreibt gerade, dass er den Cast ganz schlimm fand, weil der Nikolas wie ein Schuljunge behandelt wurde, der was Böses getan hat, und er deswegen es nicht gut fand von Ralfs und Claudias Seite, aber ich fand es von der anderen Seite her nicht gut, weil der Seemax so rüberkam, ach ja, das war mir gar nicht so bewusst und das interessiert mich ja eigentlich gar nicht so. Ich wollte ja nur mal eine Kolumne schreiben und es wird das gleich immer so emotional. Und der hat einfach nicht richtig recherchiert. Und es ist nicht nur sein Problem, sondern das ist, was ich generell an der aktuellen Journalismus interessieren würde, dass man da so was schreibt und dann auf einmal kommt dann so ein Shitstorm. Ah, das habe ich gar nicht gewusst und ah, das tut mir jetzt aber leid. Und der Seemark.
Ja, für mich klang das bei
Und
dem,
der
was er
Seemark hat
gesagt
einfach.
hat, dass das halt auch wieder viel über ihn und wenig mit ihm geredet wurde. Dass ich zwar viel auf Twitter empört würde, hatte ich so den Eindruck aus seiner Sichtweise, aber dass da wenig wirklich in seine Richtung kommuniziert wurde auch.
Ja, aber das hat er genauso gemacht, was ja Ralf und Claude angesprochen hat. Er beschwert sich darüber, dass zu wenig inhaltlich im Sendegate diskutiert wird, aber dass er mal seinen Text in das Sendegate verlinkt, das hat er ja auch nicht gemacht. Also er redet ja auch nur über die Leute und nicht mit den Leuten. Und es stimmt schon, es war ja auch nicht der Stein des Anstoßes. Der Nils hat ja schon davor einen Text geschrieben. Und das Problem ist halt, dass die Leute, die diese Laber-Podcast kritisieren, sich nicht untereinander absprechen oder nicht, untereinander von sich nicht wissen. Also er meint ja auch, er wusste nichts von diesem Text vom Nils, er wusste nicht, dass der MAP, also der Martin Pittenhauer, was so geschrieben hat, aber die Leute, die halt darin angesprochen werden, die bekommen halt alles mit und vernetzen sich auch untereinander oder sind untereinander vernetzt. Also die Laber-Podcasts untereinander, habe ich so das Gefühl, wissen ja von dieser Debatte. Und diese Leute, die das kritisieren, die so, ach, ich wusste gar nicht, dass es da schon eine Debatte gibt. Und das sind halt so, die sind halt wie so ein bisschen das Kind mit den Streichhölzern. Die zündeln mal ein bisschen rum, weil sie jetzt irgendwie eine Kolumne für die Wired schreiben müssen. Und da hat also ich will das nicht ganz schuld dem Nikolas geben, er hat ja auch gesagt, dass da mit der Wired schlecht kommuniziert wurde und dass die da irgendwie ein eigenes Ding gemacht haben mit der Überschrift. Er meinte auch, dass nur die Überschrift kritisiert wurde und zum Beispiel ich in meinem Artikel habe mich ja sehr wenig auf die Überschrift konzentriert, sondern auch versucht, inhaltlich an dem Text Kritik zu üben. Mein Artikel wurde jetzt auch erwähnt im Cast, das wusste ich gar nicht, dass ich da angesprochen wurde. Es war halt auch viel Misskommunikation und ich würde auch sagen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mit dem Seemark versöhnt, aber ich bin auch nicht so, dass ich da einen Groll hege und ich kann mit dieser Konfrontation Laber-Podcast versus professionelle Podcast irgendwie das Thema jetzt damit abhaken und wie der Ralf schon gesagt hat, jetzt schauen wir einfach mal in die Zukunft und jetzt versuchen wir einfach in der Zukunft uns besser abzusprechen und auch bessere Formate zu machen.
Ja, wobei, eine Sache, Entschuldigung, wenn ich da jetzt reingrätschen muss, aber eine Sache ist da ja wirklich zu kritisieren. Ich meine, er gibt sich an der Stelle eben dann schon irgendwo einen journalistischen Anstrich und schafft es dann nicht mal, im Großen und Ganzen seine Hausaufgaben zu machen und mal kurz Google anzuwerfen, zu gucken, ob es da vielleicht schon eine Diskussion in die Richtung gibt. Also ganz ehrlich, das...
Ja, aber das ist nicht nur sein Problem, sondern... Das ist nicht so sein Problem, sondern das Problem, was dieser emotionale Journalismus hat, dass man da einfach mal was schreibt, ohne, also, dass man sich da wie die Axt im Walde
benimmt. Ja, das ist dann, das ist doch.
Nachhinein sagt, oh, es tut mir leid, das wusste
ich. Nee, das ist aber dann kein Journalismus mehr. Also.
Ja, das ist halt der Journalismus, den wir gerade haben.
Ja, ich glaube auch aktuell seine Intentionen waren wirklich nicht so auf den Laber-Podcasts rumzutreschen. Es kam zwar halt mit rüber wieder in dem Nebensatz, aber sein Hauptaugenmerk lag wirklich darauf, Leute, probiert mal was aus. Ihr habt die Technik, da könnt ihr auch mal ein bisschen damit rumspielen.
Der Seemark war mir halt so ein bisschen so, ich habe da auch gar nicht mehr weiter, ich wusste das ja nicht, das lasse ich einfach nicht gelten, weil wenn er es wissen wollte, dann hätte er es auch geschafft, es mitzukommen.
Und was ich einen interessanten Punkt fand, was er an sich selbst und an den Artikeln danach ja in dem Versöhnungscast auch so ein bisschen selbst kritisiert hat, ist ja, dass in allen drei Artikeln nicht erwähnt wurde, dass sie selbst quasi Laber-Podcasts machen.
Ja, aber fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Es ist halt, die Debatte ist jetzt halt ein bisschen aus den Fugen geraten. Was der Herr Martins jetzt kritisiert, die Arroganz von Ralf und Claudia, sehe ich jetzt irgendwie nicht. Aber es ist jetzt einfach, das Thema ist abgeschlossen und ich glaube, wir müssen jetzt auch mal weitergehen.
Ja.
Also dieser Versöhnungskast war ein netter Abschluss und auch so ein bisschen mal die Fronten zusammenzubringen. Und ich bin weiterhin ein großer Fan von Dennis Aufklebern mit Serial My Ass. Ich finde die einfach lustig und ich möchte da jetzt auch niemanden mit eingehen. Ich finde die einfach ganz nett.
Obwohl ich finde,
und es ist ja auch nicht Seemax Schuld, dass jetzt immer ständig die USA zitiert wird. Das machen ja andere auch und ich finde, sowas ist ja eher schädlicher als das, was der Seemax macht.
Ja. Obwohl ich fürchte auch, dass da jetzt wieder viel, viel mehr hochgechest wird, als dann hinter den Fronten eigentlich steckt. Zum Beispiel, dass jetzt hier dann gesagt wird, ja, das ist so aggressiv und mit den Stickern, ich habe das eher so als so ein bisschen ironisch und lustig wahrgenommen, als ich die Sticker das erste Mal gesehen habe und nicht so als bitterböses Aufregen. Und da wird halt dann relativ viel immer reingedeutet und hochstilisiert. Und wenn man da noch auf Dennis Twitter ja auch in 140 Zeichen das runterkochen muss, dann bringt das ja gleich nochmal mehr Schärfe rein. Und das ist halt immer wieder derselbe Cycle.
Ja, das ist halt, der Dennis wurde ja auch sehr stark für diese Sticker angegangen, weil er dann hieß, ja, du findest eine Diskussion, wo ich sagen würde, Diskussion wurde schon längst geführt und ist für mich eigentlich schon abgeschlossen. Aber das sind halt auch wieder Leute, die dann late to the party sind und meinen, jetzt müssen sie nochmal persönlich, haben sie es verdient, dass sie jetzt auch nochmal diese Diskussion führen dürfen.
Ja, wie gesagt, es wurde eigentlich schon alles gesagt, aber eben noch nicht von jedem, ne?
Das ist halt genau, das ist das Problem. Und dass so Leute meinen, sie hätten jetzt auch nochmal ein Recht, diese gleiche Diskussion nochmal mit den Leuten zu führen. Von dem her werde ich diese Sticker, wenn mir der Dennis dann sein Care-Paket schickt, auch weiter benutzen und ich werde die auch gerne auf Podstock verteilen, ohne einen bösen Hintergedanken. Ich finde die einfach witzig und ich mag Sticker und damit ist jetzt die Geschichte auch erledigt. Es wird darauf niemand persönlich beleidigt, vielleicht auch das Serial, aber ich glaube, die Sarah König kann das verkraften. Und das, auch dieser, dann geh doch zum Radiosticker, ist ja für mich auch sehr ironisch, weil ich ja im Grunde beim Radio mehr oder weniger bin und da auch hin will. Und das ist ja auch mehr so selbstironisch.
Ja,
genau.
Ja, also ich möchte jetzt auch nicht so viel mehr drüber reden. Also für mich ist das abgeschlossen und ich hege keinen Groll gegen niemanden und ich glaube, das tut auch niemand anderes.
Es wäre einfach schön, wenn das jetzt der letzte Artikel in die Richtung bleiben würde und wenn ich wieder in einem halben Jahr wieder dastehen und nochmal die Diskussion haben.
Ganz ehrlich?
Ja, es wird immer wieder kommen, aber ich glaube, jetzt können wir es auch einfach ignorieren. Wenn jetzt wieder neue Artikel kommen, dann ignorieren wir es einfach. Darauf können wir uns doch wahrscheinlich jetzt einigen.
Ach, das würde garantiert nicht der letzte Artikel dazu gewesen sein und ich glaube, da war auch neulich schon wieder einer, also von daher, ja.
Nee, wir werden jetzt einfach diese ganz zukünftigen Artikel ignorieren und wenn dann merkt, dass er kein Feedback kommt, dann werden die Leute wahrscheinlich auch irgendwann aufhören, solche Artikel zu schreiben.
Ja, schauen wir mal.
Ja, ich möchte jetzt auch nicht mal weiter drüber reden, es nervt mich auch mittlerweile. Ich glaube, wir können jetzt auch weitergehen, oder?
Ich denke.
Ja.
Dann haben wir jetzt ein erfreulicheres Pick, nämlich Archer. Darüber wollte ich schon länger reden. Archer ist eine Serie, die läuft auf Fox, ist eine Animationsserie, aber eine, wie man es so nennt, Adult Animation, also eine Animationsserie für Erwachsene. Ich habe die Serie auf Netflix entdeckt und war ziemlich begeistert und habe dann auch alle Staffeln geschaut und ich glaube, der Erik hat auch schon in die ersten 5 Folgen reingeschaut und bevor ich jetzt mein Statement dazu abgebe, würde ich gerne wissen, Erik, wie fandest du denn die Serie?
Also ich fand die Serie, wir hatten ja da auch schon mal drüber gesprochen, auf alle Fälle besser als mein erster Eindruck durch ja die Werbedinger, die ich da immer bloß auf Comedy Central gesehen habe, wo ich gedacht habe, lieber nicht reingucken. Und dann habe ich ja doch mal reingeguckt und finde es ganz nett. Also ich finde das zum Beispiel schön, wie die Ebene ist, wie die Leute so miteinander umgehen, dass da immer so ein schnippischer Kommentar ist und dass die Leute alle so ein bisschen ihre Probleme auch haben, aber dass da auch immer so aus so einer schnippischen, ironischen Art und Weise von allen anderen damit umgegangen wird. Das finde ich schon lustig, da zu sehen.
Ja, also am ehesten beschreiben könnte man Archer als James-Bond-Sitcom. Manche beschreiben es auch als James Bond trifft auf Arrested Development, wer diese Serie kennt. Und es ist halt einfach Sterling Archer ist die Hauptfigur dieser Serie. Es ist ein Geheimagent, der für ISIS arbeitet. Diese Serie entstand vor den ISIS-Terroristen. Und ISIS ist eine Geheimorganisation, also ein wie halt der MI5 oder CIA, so eine private Geheimagentenorganisation. Und er ist halt so der Hauptagent. Und jetzt wird's nämlich spannend. Die Chefin dieser Organisation ist seine Mutter. Und damit ist wahrscheinlich schon alles gesagt. Also seine Mutter ist halt so die typische Matriarchin, die halt ihren Sohn rumkommandiert. Und er ist halt so der eigentlich noch Junge, aber halt schon Erwachsene. Er hat ein starkes Alkoholproblem und ist halt wie James Bond, schläft halt mit allen Frauen und will halt alle betören, aber ist auch so ein bisschen tölpelhaft und so ein bisschen selbstverliebt. Und dadurch wird diese Serie halt zur Sitcom.
Dann ist noch das mit dieser Agentin, wo er mal was hatte, aber das ist auch so ein bisschen irgendwie so ein Off-Ding, wie es mir vorkommt.
Ja, es gibt dann noch Lana Kane, so die einzig wirklich fähige und auch ernstzunehmende Agentin dieser Organisation, wo er sich am Anfang der Serie hat er sich gerade von ihr getrennt und sie hat etwas mit dem Buchhalter der Firma angefangen, Cyril Figgis, der so ein bisschen der typische Buchhalter-Nerd ist und gar nicht so geheimagentig, aber sie wollte jetzt halt was anderes als dieser Geheimagententyp und so ist halt die Ausgangslage der Serie. Es gibt dann noch den Wissenschaftler, der heißt Krieger, also Krieger auf Deutsch und ist angeblich ein Klon von Adolf Hitler und spielt halt so den typischen Nazi-Wissenschaftler, der mit Operation Paperclip nach Amerika gebracht wurde und hat halt so verrückte Experimente mit Schweinemenschen und solche Sachen. Und mir gefällt die Serie halt ganz gut, weil es halt so eine Mischung zwischen 70er Jahre James Bond ist, aber auch irgendwie Familien-Sitcom.
Ja, und dann kommt noch so eine bisschen so eine Büro-Sitcom-Ebene mit rein.
Genau, genau. Und es ist halt gezeichnet, der Stil gefällt mir auch so, das ist ein Cell-Shading-Look, also die Figuren haben halt sehr dicke schwarze Konturen und Viele Sachen sind auch abfotografiert, also viele Texturen sind einfach Fotos von diesen Dingen und die werden dann in diese Cartoon-Welt eingefügt. Ja, sie machen dann in den weiteren Staffeln auch so verrückte Sachen mit Cyborgs und fliegen dann in den Weltraum und machen so ein bisschen Moonraker-mäßig Weltraumstation. Und ja, die Serie hat mir einfach sehr gut gefallen. Es ist so ein bisschen mein Scrubs geworden, also so eine Serie, die man so nebenher laufen lassen kann, wenn man die ganzen Witze schon kennt und wo man dann halt so nicht immer sich drauf konzentrieren muss, aber immer ganz lustig ist.
Mhm. Ja, das mit dem Zeichenstil ist wirklich, hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. Das Schöne ist, die ersten 3 Staffeln gibt es auf Netflix zur Verfügung und ich glaube, die nächsten Staffeln werden dann auch bald kommen. Ist halt nichts für Kinder. Also es geht auch sehr viel um Sex und viele Figuren sind einfach immer nackt dargestellt, ohne dass man wirklich was sieht, aber sie sind halt offensichtlich nackt. Und es geht auch viel um Alkohol, also es ist wirklich Adult Animation. Und was mir noch sehr gut gefällt, die Sprecherin von Lana Kane ist Aisha Taylor. Das ist eine amerikanische Comedian, die ich auch dann über diese Serie so kennengelernt habe. Es gibt eine sehr lustige Folge Cards Against Humanity von dieser Will Wheaton Tabletop-Serie, wo sie mitspielt und dann anfängt irgendwie Whisky zu bestellen und dann geht's halt richtig ab und die ist halt extrem lustig. Und was mir besonders gut gefällt, sie podcastet auch, sie hat ihren eigenen Podcast, nennt sich Girl on Guy. Weil sie halt irgendwie so die Prämisse ist halt, ja, sie weiß halt, was die Jungs lieben und ist halt so das männlichste Girl und ist aber gar nicht so schlimm männlichkeitsbetont, wie man glauben könnte. Es werden einfach so Leute aus Hollywood und der Serienlandschaft interviewt, also zum Beispiel Stephen Amell, der Arrow, also den Hauptprotagonisten bei Arrow spielt, und es waren auch Frauen dabei wie Kristen Schaal, die Comedian. Also ein sehr schöner Gesprächspodcast, wenn man so ein bisschen mal die so ganzen Serienschauspieler kennenlernen möchte. Und deswegen würde ich auch gerne Archer empfehlen, weil es mir der sehr gut gefällt und sehr gute Arbeit leistet.
Ja, es ist auf alle Fälle nicht so plump, wie es auf den ersten Blick vielleicht rüberkommt. Und ja, es steckt mehr dahinter, als man denkt, wenn man irgendwelche Trailer bloß gesehen hat.
Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Ich wollte nur mal die Serie empfehlen. Für Leute, die so ein bisschen Geheimagenten-affin sind, ist das ganz garantiert etwas. Und die auch Arrested Development gut fanden oder Scrubs gut fanden, ist das auch was.
Mhm. Was? Nee, also bin ich echt anderer Meinung. Also, Entschuldigung, aber klar, du kannst die Serie cool finden. Also meins war es überhaupt nicht. Ich habe auch reingeguckt, ein paar Episoden angeschaut und ja, keine Ahnung. Also ich muss jetzt nicht unbedingt, also ich bin ein riesengroßer Fan von irgendwelchen Trickfilmen und Animationssachen und Geschichten. Gut, der Stil lässt sich drüber streiten, finde ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht aufregend. Und irgendwie, ja, ich muss mir jetzt irgendwie nicht unbedingt eine Serie dauerhaft angucken, wo der Typ halt auch irgendwie als komplettes Arschloch actet und ja, gut. Also meins war es nicht.
Naja, er actet zwar als Arschloch, aber wird halt auch die ganze Zeit so, er kriegt halt die ganze Zeit dafür permanent auch in die Fresse von den anderen.
Ja, schon, aber
das ist halt das Lustige.
Ja, ich fand's nicht lustig, aber gut.
Hast du denn Arrested Development geschaut?
Nee, hab ich noch nicht.
Musst du auch mal machen, ist mal. Vielleicht eher was für dich.
Ja, will ich auf, hab ich auch irgendwo noch auf einer Liste.
Ja. Aber der hat ja wie mir auch zum Beispiel Stromberg nicht so gefallen.
Ja,
das hat mich schon gewundert in dem Vorzeichen, dass mir dann Archer besser gefällt. Aber ja, ich kann es auch verstehen, dass wenn man Stromberg nicht mag, dass man das dann auch nicht mag.
Ja, wie gesagt, also kann man ja mögen, muss man nicht. Von daher ist halt meine Meinung dazu. Mir hat es nicht gefallen und ich gucke mir halt andere Sachen an. Außerdem habe ich eh eine ewig lange Liste mit Zeug, was ich angucken will. Von daher.
Ja. Ja, ich wollte auch nur erwähnen, weil es jetzt auf Netflix verfügbar ist, ist wahrscheinlich für viele Leute einfacher, als jetzt irgendwie sich auf iTunes was zu kaufen. Da kann man halt einfach mal reinschauen, ohne irgendwie da viel zu verlieren.
Der Chat scheint ziemlich begeistert zu sein von Archer.
Ja, der Mr. Ice oder ICE, der kennt die Serie schon und fand sie ganz gut, ist halt nett. Ja, wollte ich jetzt einfach nur mal empfehlen. Wir können jetzt auch weitergehen. Wir haben natürlich wieder auch unsere beliebteren Kolumnen, nämlich die Trailer-Show. Und dieses Mal haben wir ein Spezial, denn wir werden uns 2 Serientrailer anschauen. Das ist deshalb so, weil neulich die Upfronts waren. Das ist so eine Art Ja, das ist eine Zeit, wo die ganzen Networks ihre Serien verlängern, neue vorstellen oder alte absetzen. Das ist so einmal der Rundumschlag, was wird uns dieses Jahr oder die nächsten Jahre an Serien erwarten. Und da wurden jetzt zwei neue Serien angekündigt, wofür auch schon zwei sehr, ja, fast schon lange Trailer rausgehauen wurde. Der eine ist 3 Minuten lang, der andere sogar 6 Minuten. Und es sind zwei Serien, auf die ich mich persönlich freue. Das ist einmal eine Spin-off-Serie, die heißt Legends of Tomorrow. Das ist eine Spin-off-Serie von Flash und Arrow. Ihr beide habt Flash und Arrow nicht gesehen, oder?
Nein.
Noch nicht.
Das sind zwei DC-Serien. Flash und Arrow sind zwei DC-Helden. Arrow war die erste, die läuft jetzt schon in der 3. Staffel. Es geht um so eine Art, was wäre, wenn Bruce Waynes Eltern nicht gestorben wären? Und es geht halt um Oliver Queen, der halt als verwöhnter Junge mit seinem Vater auf einer Yacht segelt und dann geht die Yacht unter und er ist 5 Jahre auf einer Insel und wird dann halt zu einem Bogenschützen ausgebildet und kommt dann halt zurück und wie Batman will er halt dann seine Stadt retten vor den Leuten, die diese Stadt zerstören wollen. Und damit hat dieses DC-Serienuniversum begonnen. Dann kam letztes Jahr Flash dazu. Flash dürfte etwas bekannter sein.
Flash ist DC's Quicksilver, oder?
Genau. Also ist der Fastest Man Alive, ein junger Wissenschaftler, der durch die Explosion eines Teilchenbeschleunigers extreme Schnelligkeit bekommen hat. Und mit diesem Team des Teilchenbeschleunigers, Dr. Wells und Cisco und Caitlin Snow, erleben sie halt Abenteuer und das spielt halt im gleichen Universum. Sie haben auch immer Crossover-Folgen, wo sie sich gegenseitig besuchen. Und jetzt haben sie eine Spin-off-Serie mit teilweise Charakteren, die man schon aus Flash kennt. Zum einen The Atom, Palmer. Ich weiß seinen Vornamen nicht, das ist auch so ein Wissenschaftler, ein Technik-Nerd, der sich DC's Iron Man, hat sich einen Anzug gebaut, womit er quasi fliegen kann, aber er hat auch die Fähigkeit, sich zu verkleinern, also wie Ant-Man bei Marvel kann er ganz klein werden. Und dann gibt's auch Captain Cold und Heatwave, also die Namen sind wahrscheinlich selbsterklärend. Und weitere Superhelden, das werden wir auch gleich im Trailer sehen. Und die fügen sich jetzt zu einer Art Team-Spin-Off-Serie zusammen, wo es nicht um einen einzelnen Superhelden geht, sondern um ein Team von Superhelden, die eine Katastrophe verhindern müssen.
Ach so, sind Captain Cold und Heatwave, sind das die beiden, die ich in der einen Werbung mal gesehen habe, die auch gegen den einen da gekämpft haben mit ihrem Feuer- und Eisstrahl und...
Ja, ja.
Okay.
Wir können uns gerade mal den Trailer anschauen, danach kann ich vielleicht noch etwas mehr dazu erklären, aber der Trailer erklärt schon sehr viel. Für den Chat poste ich das jetzt gerade noch mal rein. Kleinen Moment bitte. Da. Also das ist jetzt hier der erste Trailer. Das ist Legends of Tomorrow. Wir warten ja vielleicht erstmal, dass der Chat Zeit hat, auch die Trailer zu öffnen. Das wird Legends of Tomorrow und der nächste Trailer wird uns im Herbst erwarten. Und wir haben Legends of Tomorrow auch einen Doctor Who Alumni, also ehemaligen Doctor Who Hauptdarsteller, der auch in dieser Serie einen Zeitreisenden spielt, was vielleicht ganz hilfreich war, dass er bei Doctor Who mitgespielt hat. Ich glaube, jetzt können wir anfangen, oder? Mhm. Was sagt der Chat? Gut. Ja. 3, 2, 1, los.
Ich finde es ja lustig, diese kleine Maske bei Arrow, so von wegen so, den wird niemand erkennen.
Ja, vorher hatte er nur Mascara auf den Augen, bis ihm dann der Flash eine Maske geschenkt hat. Das ist jetzt Barry Allen, der Flash. Also erzählen Sie nochmal die Geschichte von Arrow und Flash nach. Mhm.
Stimmt, das habe ich sogar mitbekommen, dass es da eine Arrow vs. Flash, der Flash-Folge bei einem von den beiden gab.
Also die Hawkgirl ist jetzt komplett neu. White Canary ist schon bei Arrow aufgetreten.
Ach, die beiden.
Ja, die waren schon bei Flash, wurden schon als Flash als eigentlich Schurken eingeführt.
Aber der,
ja, so ein bisschen der Tony Stark-Charakter.
Wie Atom sieht halt irgendwie schon ein bisschen aus wie eine billige Version von Iron Man.
Ja. Firestorm, das ist auch sehr interessant.
Und wer ist da jetzt hier von Dr. Who dabei?
Komm gleich.
Ach.
Super.
Ja.
Ja. Time Masters, Time Lords, who cares?
Ja, und Immortal, The Immortal.
Ach, Rory. Rory, Rory, Rory. Das sieht ja schon mal interessant aus.
Ja.
Mhm. Ja. Irgendwie reizt mich überhaupt nicht.
Keine Ahnung. Frage wäre bloß, muss ich den ganzen Scheiß davor gesehen haben, um den Scheiß zu verstehen?
Ich glaube nicht wirklich. Vielleicht solltest du dir Flash anschauen.
Ja, da hattest du ja letztens auch schon die Theorie aufgestellt von wegen, ja, wenn man der Flash guckt, da muss man ja Arrow gesehen haben, weil sich das überschneidet und kreuzt und...
Ja. Ich glaube, man kann auch die Legends of Tomorrow, es macht halt, das Zielpublikum ist halt Leute, die ja Flash und Arrow auch schon schauen.
Also es kann man so sagen, dass Arrow und Flash dann dafür da sind, wenn man die Origin-Story unbedingt haben will und wenn man sagt, aber naja, Origin-Story habe ich jetzt genug gesehen, kann man auch direkt in die Serie einsteigen, oder wie?
Ja, kann man vielleicht mal probieren.
Oh, Ant-Man.
Nee, The Atom.
Ja.
Ja. Also ich hoffe, man hat schon verstanden, worum es in der Serie gehen soll. Es geht halt um ein Team-Up von verschiedenen Charakteren, die jetzt eher so Nebencharaktere bei Flash und Arrow sind, die halt gegen den Vandal Savage kämpfen sollen durch Raum und Zeit.
Weiß ich nicht. Also entweder war der Trailer jetzt nicht wirklich gut, aber mich hat es jetzt irgendwie so überhaupt nicht gerissen. War halt irgendwie so plakativ geschnitten und mit den Spracheinlagen und wahrscheinlich auch ein Stück zu lang. Und irgendwie.
Die Spracheinlagen sind halt typisch für
CW. Ja, aber irgendwie wirkt es halt echt wie die billige Version von den Avengers. Also.
Ja. Es ist halt Serienbudget.
Ja, das logischerweise, klar. Aber halt generell irgendwie, wie halt, ja.
Ja, also mich reizt es sehr, aber vielleicht sollte man vielleicht auch erstmal mit Arrow und The Flash anfangen und wenn das dann einen nicht reizt, dann vielleicht ist dann Legend of Tomorrow auch nicht für einen.
Ja.
Ja. Also ich würde für Leute, die noch gar nicht dazu einen Zugang haben, dass die vielleicht erstmal in Arrow ist halt das Problem, da muss man sich halt auch durch die erste Staffel durchkämpfen. Da ist Flash schon einstiegsfreundlicher, aber das Problem ist, dass dann halt The Arrow immer auftaucht. Also vielleicht muss man sich durch Arrow zwingen, bevor man wirklich Fuß fasst in dieser Serienwelt. Aber jetzt habe ich einen weiteren Trailer mitgebracht, der komplett ohne Vorwissen, also nicht komplett ohne Vorwissen, aber ohne Vorwissen der anderen Serien möglich ist. Das ist nämlich Supergirl. Denn der CBS, also der sozusagen Elternsender von CW, hat angekündigt, sie werden eine Supergirl-Serie im Herbst starten und haben jetzt dazu einen 6-minütigen Trailer rausgebracht, wo quasi die Prämisse dieser Serie geklärt wird. Und viele haben diesen Trailer kritisiert, ich finde ihn ganz nett.
6 Minuten, holy Christ!
Und wir werden uns jetzt einfach mal anschauen.
Die jungen Menschen haben doch gar nicht mehr so eine lange Aufmerksamkeitsspanne.
Der Pilot wurde auch schon gelegt, den habe ich mir auch schon angeschaut. Aha. Aber der Pilot ist im Grunde, also dieser Trailer ist im Grunde der Zusammenschnitt des Piloten. Also der Pilot verrät auch nicht mehr als dieser Trailer.
Aber es ist schon für einen Trailer echt lang. Also.
Ja, das heißt auch Supergirl First Look.
Okay. Ja, dann seid ihr soweit? Ist der Chat soweit und überhaupt?
Ready when you are.
Okay. 3, 2, 1, los.
Das ist jetzt auch DC, oder was?
Yep.
Das ist erstmal die ersten 2 Minuten sind so ein bisschen der Teufel trägt Prada-mäßig.
Mhm.
Und das sind halt das, was die Leute am meisten kritisieren. Das ist mehr so eine, dass diese ganze Serie halt so, wir müssen jetzt eine Superhelden-Serie für Frauen machen, Ding ist. Aber ich finde halt, die Serie hat durchaus Potenzial, trotz dessen.
Hm. Aber Bechdel-Test schon mal nicht bestanden, ne?
Wieso?
Nee, weil Date und bla. Und das direkt in
der Nee, Bechdel-Test ist was anderes. Also den Bechdel-Test besteht die Serie ganz durchaus.
Mhm. Naja. Kann sie eigentlich wirklich fliegen oder ist das dann wieder so eine Erklärung wie bei dem Hulk, dass sie so stark springen kann, dass sie weite Distanzen hinterlegt?
Batman kann nicht, ja, das ist die Geschichte von Superman. Er kann nicht nur sehr weit springen.
Ja gut, aber zwischen weit springen und fliegen ist ja ein Unterschied.
Ja, also die ursprüngliche Erklärung, also sie kann jetzt fliegen.
Das ist schon sehr supermanig.
Ja, logisch.
Ja, das wird auch in der Serie angesprochen, dass sie ja genau wie Superman das erste Mal, wo sie in Erscheinung tritt, ein Flugzeug rettet. Das wird auch in der Serie in dem Piloten angesprochen.
Ich bin von diesem Kostüm immer noch nicht überzeugt.
Ich auch nicht.
Sie ist wirklich die Cousine von Superman?
Ja.
Also ist sie auch Alien?
Ja. Ja.
Der Soundtrack gefällt mir gerade nicht wirklich.
Nee, das Lied gefällt mir auch nicht.
Das ist schon alles sehr supermännig.
Ja, logisch. Ich meine, im Endeffekt ist es ein Spin-off von Superman immer gewesen, also.
Er war sogar dasselbe Stil mit dem Cape unter der Weste, da könnte man sich auch mal was anderes ausdenken.
Ja, wobei, es gibt ja dazu eine Comicvorlage.
Ja, ich meine einfach, dass man nicht tausendmal immer noch mal wieder das Bild zeigt, wie sich irgendein Held einfach das Hemd runterreißt und dann die
Klamotte. Das war ja eine ganz klare Hommage an Superman. Das sollte ja eine ganz klare Hommage an Superman sein. Ja. Also, wie findet ihr's?
Ja, könnte was werden. Schauen wir mal. Also, muss man halt wirklich gucken, wie die Serie dann wirklich ist, weil.
Das Interessante an der Serie ist ja, dass jetzt schon, obwohl die Serie erst im Herbst kommt, der Pilot, also die erste Folge, geleakt wurde. Und viele, die sich damit auskennen, sagen, dass das eine ganz klare Marketingstrategie von CW war. Weil zum einen am Ende der Folge die ganzen Logos, die immer an so Enden von Folgen kommen, gar nicht weggeschnitten wurden, was Leute, die so Folgen stehlen, normalerweise machen würden.
Also du meinst, dass es geplanter Leak ist?
Es war, also viele Leute sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es ein geplanter Leak war. Einfach dadurch, dass so viel negativer Backlash aufgrund dieses Trailers kam. Und mich stört auch dieses ganze Teufel trägt Prada und ja, das ist ja für Frauen, jetzt müssen wir irgendwas mit Mode und Layouts und so typischen Frauenfilm machen.
Ja, und sie arbeitet halt nicht wie ihr Cousin Superman, nicht als Journalist bei einer richtigen Zeitung, sondern das ist halt ein Modelabel und
Nee, das ist schon so ein Medi, ist kein richtiges Modelabel, ist schon eine Zeitung. Eine
Modezeitung.
So moderne Zeitung, so nein, auch keine Modezeitung.
Ja, okay.
Das ist schon eine richtige, also diese Chefin ist so eine Art Medienmogul. Also sie haben versucht, dieses System Zeitung auf die moderne Zeit zu hieven, wo es nicht nur Zeitungen sind, sondern auch Webseite und
so. Das ist Wired.
Und genau, sie arbeitet bei der Wired.
Ach so, deswegen hatte sie dann auch die Diskussion mit ihr, nein, also ich will den Namen nicht.
Genau. Und also ich persönlich sehe sehr viel Potenzial in der Serie. Sie könnte wir haben ja diese Diskussion weibliche Superhelden. Und jetzt ist ja gerade Mad Max rausgekommen und ohne da viel zu spoilern, die haben weibliche Superhelden richtig gemacht. Und jetzt bin ich einfach gespannt, ob Supergirl das auch schafft, mal eine weibliche Superhelden-Serie richtig hinzubekommen. Abseits von den typischen Klischees.
Ja, ich schau mal.
Also Mad Max ist halt die Frage, ob Superhelden, weil das können wir ja dann später nochmal diskutieren.
Das können wir dann im nächsten Cast klären. Mhm.
Ja, schau mal einfach mal. Also
ja, also ich bin sehr gespannt auf die Serie und
wobei ich sagen muss, dass das mich das jetzt doch mehr gerissen hat als jetzt der Trailer davor. Also
ja,
irgendwie
ja, vielleicht weil du nicht so drin bist wie in Flash und Arrow.
Ja, gut, kann möglich sein. Ach ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie die Schauspielerin, die Chefin heißt. Natürlich Calista Flockhart, die Ellie McBeal gespielt hat.
Mhm. Ah, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, jetzt haben wir noch den letzten Trailer. Auf Wunsch vom Erik haben wir jetzt noch den Hitman Agent 47 Official Trailer reingepackt, weil den Erik besprechen wollte.
Ja, nee, prinzipiell sowieso ziemlich cool, weil Hitman ja eigentlich spielt und so.
Ja, also mal wieder eine Computerspielverfilmung. Damit hatte man in den letzten Jahren ja nicht so viel Glück, aber Jetzt schauen wir einfach uns den Trailer an. Warte, für den Chat nochmal den Link. Sekunde.
Bei Hitman jetzt eigentlich als erstes das Computerspiel oder das Brettspiel oder was?
Ja, ja,
auf jeden Fall. Brettspiel?
Ja, Computerspiel.
Computerspiel, also.
Es gibt so, Computerspiel auf jeden Fall.
Das gab's ja schon irgendwie so Mitte der 90er oder so. Also es ist schon ein Stück älter, das Franchise.
Gut, dann sag ich mal, wir fangen an. 3, 2, 1, los.
Ich dachte einfach, wenn wir schon Pixels angeguckt haben, kann ich auch mit dem kommen.
Ja.
Ich finde schon, der Typ hat Stil.
Wie, ja, findest dich außergewöhnlich jetzt stilvoll, was der da hat. Sieht aus wie so ein russischer Mafiosi.
Ja, der Stunt ist schon cool, den er gerade gebracht hat.
Dieses Verkleidung anziehen, das war jetzt typisch Hitman.
Soundtrack im Gegensatz ist ziemlich cool.
Ja.
Und er scheint auch ziemlich cool durchchoreografiert zu sein von den Szenen, was man so gesehen hat bisher.
Mhm. Ja, ging so.
Oh, Zachary Quinto. Sick. Also den will ich mir auf alle Fälle ansehen.
Ja, es wird halt wieder mächtiges Krach-Bumm-Kino, gell?
Das ist so ein Film, den ich mir gut vorstellen könnte, den ich mal irgendwann auf Netflix mir anschauen werde. Aber sonst.
Die Frage bei dem Film heißt jetzt, wäre jetzt, was heißt Coming Soon? Heißt das, kommt. Aber ich glaube, der kommt nach 2015, oder?
Ich schaue es mal gerade nach. Redet ihr mal weiter.
Ja, ist halt wirklich tatsächlich halt großes Krach-Bumm-Kino, also das Action-Kino kann man mögen, kann man angucken. Ob es jetzt unbedingt ein Kino sein muss, weiß ich nicht. Also ich würde es wahrscheinlich auch eher so halten, den dann wahrscheinlich irgendwann auf Netflix zu schauen.
Ja, also ich fand den Trailer halt auf der Leinwand schon ziemlich episch. Wahrscheinlich wird jeder Film nochmal auf einer Leinwand kriegt, der halt nochmal einen Grad an Epicness mehr rein. Und
ja, klar, logisch. Logisch kriegt er da mehr Epicness und weil es ist halt einfach größer, du hast eben eine fette, im Zweifelsfall eine fette THX-Anlage, die halt auch nochmal untenrum richtig Wumms macht, wo ja der Trailer auch wieder mitgespielt hat, dieses Bassfrequenz getröte.
Ja, zum Beispiel bei, also das muss ich jetzt kurz, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bringen kann, es ist halt ein Mad Max-Thema.
Dann lieber nicht.
Aber es ist halt bloß ein Soundthema, also dass sie den Sound da so gut hingekriegt haben, dass man die Motorgeräusche wirklich gespürt hat im Sitz und überall.
Mal schauen.
Es war schon extrem gut gemacht.
Du hast geguckt.
Also bei uns kommt er am 3. September.
Okay.
Also da kommt ab dem Sommer noch einiges Fettes also auf uns zu.
Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Hitman so der Übererfolg wird, also qualitätstechnisch ist für mich eher so ein Film, den ich mal dann auch mehr auf Netflix anschauen werde.
Ich bin gespannt, ich lasse mich gerne überraschen.
Wenn jetzt die Kritiken natürlich sagen, bester Film seit Mad Max, dann werde ich mich natürlich gern vom Gegenteil überzeugen lassen. Aber es ist halt eine Computerspieler-Verfilmung und die sind selten gut.
Ja, vor allem, wenn es
von Aber ich sag mal so, es ist eigentlich nicht sehr schwer, irgendwie was hinzukriegen, was besser als Avengers Age of Ultron wird. In einigen Hinsichten.
Also ob er besser als Age of Ultron wird, bezweifle ich.
Ja, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ne?
Aber vielleicht besser als der, also sagen wir mal so, im Vergleich zu den Computerspielverfilmungen, da haben wir natürlich Tomb Raider, was so ein bisschen nach oben ausschlägt, aber dann haben wir auch so, wir hatten die Far Cry-Verfilmung, glaube ich, mit Til Schweiger.
Ja, ich sag ja.
Ich glaube, es gab schon mal einen Hitman-Film mit Timothy Olyphant.
Also muss man ja wirklich sagen, also Computerspielverfilmung hin oder her, also sie sind erträglich, solange sie nicht von Uwe Boll gemacht sind.
Ja, wir hatten den Prince of Persia Film, der auch so, ich glaube, der wird halt qualitätstechnisch so in die Richtung Prince of Persia gehen.
Ja, denke ich, aber also Prince of Persia war halt auch so ganz okay, aber jetzt, stimmt, den anderen Hitman habe ich auch schon gesehen.
Ja.
Naja, also, schauen wir mal.
Ich habe ja jetzt erst letztens mit Überraschung festgestellt, dass der Bond erst im November kommt.
Ja.
Ich habe gedacht, das wäre ein typischer Sommerfilm.
Nein, so kein Sommerblockbuster Bond.
Nee. Bond ist dann schon, also für die großen Filme ist es ja eigentlich schon meistens eher Richtung Weihnachten, ne?
Ja. Also deswegen kommt ja auch Star Wars erst kurz vor Weihnachten raus. Nee. Sommerblockbuster wird sowas wie Ant-Man oder Hitman oder sowas.
Ja, aber da fand ich den neuen Trailer, den ich jetzt letzte Woche gesehen habe, auch sehr, sehr vielversprechend.
Ja, naja. Dann sind wir jetzt soweit durch mit unseren Themen, würde ich sagen. Ja. Wir haben noch eine Ankündigung. Nämlich die nächste reguläre Folge wird ja dann schon im Juni sein und das heißt, wir werden wieder eine Filmklassiker-Rubrik machen und wir haben einen Film ausgesucht, den wir schauen werden, nämlich Casablanca. Und ich würde sagen, das ist so einer der unumstrittensten Filmklassiker, die wir bisher hatten. Habe ich persönlich noch nicht gesehen, deswegen bin ich sehr froh, dass der Film vorgeschlagen wurde, weil das natürlich wahrscheinlich ein Film ist, den man gesehen haben sollte, wenn man sich für Filme interessiert. Habt ihr denn schon Casablanca gesehen?
Nein. Ich habe ihn irgendwann, glaube ich, mal irgendwo im Nachtprogramm angefangen anzuschauen und bin dann aber, weil es einfach zu spät war, eingepennt. Komplett habe ich ihn auch noch nicht gesehen, wird interessant.
Genau, also sehr schön, dass das der Mr. Wer ist da? Ich kann seinen Namen nicht aussprechen.
Oxycidir,
genau. Also Oxy, einfach auf Twitter, hat ihn vorgeschlagen. Dafür herzlichen Dank. Freut uns sehr, dass es so ein guter Film ist. Wie gesagt, wenn uns kein Film vorgeschlagen wird, wisst ihr, was da euch erwartet, nämlich Phantom Menace. Also schlagt uns immer fleißig Filme vor. Ihr könnt auch jetzt schon wieder für den Juli neue Filme einreichen. Das ist natürlich immer möglich. Und wir verabschieden uns hiermit von euch.
Nur noch kurz, euch die Folge, unsere Phantom Menace wird so langsam so ein bisschen zum
Running Game,
zum Kraftfutter Mischwerk von Holgi, wenn er keinen Anrufer hat.
Ja, genau. Ist die Drohung.
Und das machen wir dann auch immer, wenn wir keinen Vorschlag haben. Besprechen wir immer den Film.
Ja genau.
Wie
genau.
The Best Idea Ever. Oder wie hieß der Podcast gleich?
The Worst Idea of All Time. 50 mal Kindsköpfe 2 anschauen.
Der beste Film aller Zeiten.
Das kann man dann machen. Das kann man dann machen, so irgendwie den Rest der Sendung halt immer aus der Konserve laufen lassen dann auch. Ne? Also man macht dann keinen neuen Content, sondern das bis einer weint.
Gut, dann hoffe ich, dass euch die reguläre Folge auch gefallen hat, wenn ihr jetzt schon so verwöhnt von unseren Specials seid. Es wird ja auch die nächste Folge, die in eurem Feed erscheinen wird, wird dann auch ein Special werden. Und wie gesagt, wir machen ein Experiment, was wir noch nicht verraten und hoffen, dass es euch gefallen hat und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne flattern, auf PayPal unterstützen, auf Phonic uns Stunden spenden. ihr könnt uns gerne Spunden spenden, wenn ihr das könnt.
Aber folgt uns bitte vorher, wir wollen wissen, was das ist.
Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Stefan, tschüss Erik.
Ciao.
Ja. Ciao.
Hallo, ich bin's nochmal, der Christopher. Ich hatte in der Sendung vergessen, etwas anzukündigen. Ich habe mit dem Branko ein Interview zu Podstock aufgenommen, das wir drei im Sommer besuchen werden. Und ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was Podstock ist, was uns dort erwartet und vor allem, was euch dort erwarten kann. Denn es gibt noch bis zum 30. Mai noch vergünstigt Early-Bird-Tickets. Und es würde uns ganz toll freuen, wenn ihr Hörer dort auch hinkommen würdet. Und ja, jetzt hört ihr gleich ein kleines Interview, was euch so ein bisschen auf Podstock einstimmen sollte. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich spreche jetzt mit Branko, der ist Organisator vom Podstock Festival. Hallo Branko.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Das ist gleich mal versaut, ne?
Nee, wieso? Unsere Begrüßungen sind meistens so amateurhaft.
Ach so, okay, dann lass es drin oder wir können nochmal von vorne anfangen.
Nein, das ist alles super. Guten Morgen ist ganz okay. Sie sollen ja hören, welche Opfer wir hier bringen.
Ja, unter größten Qualen haben wir uns aus den Betten geschält, damit ihr das noch zu hören kriegt hier.
Genau. Es ist früh am Morgen, wir sind fast schon zu Insert-Moin-Zeiten hier. Und ja, wir wollen einfach etwas über Podstock reden, was das ist, worum es geht. Denn wir wollen euch Hörer dazu motivieren, auch dazu zu kommen, dass es nicht nur eine reine Podcaster-Veranstaltung wird, sondern ein Treffen von Hörern und Podcaster gleichermaßen. Ich beschreibe das immer so als Sommerferienlager für Podcaster. Aber vielleicht kannst du noch mal in deinen eigenen Worten sagen, was kann man sich unter Podstock vorstellen? Ist es ein Barcamp? Ist es eine Live-Podcast-Veranstaltung?
All das und noch viel mehr, je nachdem, was wir daraus machen. Wir stellen vor allem erstmal Infrastruktur, Raum, Zeit und Möglichkeit zur Verfügung. Und das in sehr angenehmem Ambiente. Du sagtest es gerade schon, es ist ein bisschen ja ein Sommerferienlager für Podcaster. Wir haben vor 2 Jahren jetzt mittlerweile schon, haben wir uns relativ spontan zu einem Hörertreffen auf den Rheinwiesen getroffen von Not Safe for Work, damals seinerzeit noch. Und das war großartig. Es war Sommeratmosphäre, wir haben gegrillt, wir haben gequatscht, wir haben gepodcastet und sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, ey, das war ja wie Woodstock für Podcaster, so Podstock. Und haben gesagt, das ist so knackig, das wollen wir wieder haben und haben uns letztes Jahr in Almke, das ist in der Nähe von Wolfsburg, sehr verkehrsgünstig gelegen, auf einem Jugendzeltplatz getroffen, der bestens dafür ausgestattet ist. Also es ist nicht nur reines Camping, sondern wir haben als organisatorischen Kern ein Seminarhaus, wo wir die Küche benutzen können. Da gibt es sanitäre Anlagen, da gibt es auch, wer nicht zelten mag, da gibt es auch im begrenzten Umfang, aber Betten im Jugendherbergs-Style, so 3 bis 5 Bettzimmer. Und drumherum viel Wiese und Fläche. Der Zeltplatz selber ist ganz gut ausgestattet. Der hat nicht nur flächendeckendes WLAN für die Gäste und wir haben da einen LTE-Uplink für die Streams, sondern da gibt es Baumhäuser, einen Kiosk und Highlight, ein eigenes Freibad. Also genügend Spaß und Spielmöglichkeiten, um sich da richtig gut aufzuhalten. Und letztes Jahr war klein, aber sehr, sehr fein. Alle Leute, die waren schwer begeistert und haben uns den Schwung gegeben zu sagen, ey, mach das bitte 2015 wieder. Wir sind sofort mit dabei. Und ja, das ist nochmal die Einladung an alle Hörer, auch mitzukommen. So günstig kommt man nicht an ein Hörertreffen ran, vor allem nicht ein Multilevel-Hörertreffen. Man kann da nämlich nicht nur euch und diesen Podcast besuchen, sondern auch viele andere.
Ja, das stimmt. Also wir werden nicht nur da sein, sondern auch, wenn dieser Podcast da sein wird, wird natürlich Teile vom Sunday Morning da sein, das ist ganz klar. Aber auch unser sozusagen Elternpodcast, wie wir ihn gerne bezeichnen, nämlich die Fouilletöne, werden auch da sein. Beziehungsweise in dieser Funktion der Strömung.
Richtig, genau.
Es geht ja um die Menschen und da freue ich mich persönlich schon sehr drauf, die mal zu treffen, weil wir wollten uns immer treffen und dann, ach nee, ich kann doch nicht zum Kongress kommen und Hörertreffen in Flensburg fällt auch aus. Und bin ich mal richtig gespannt, die zu treffen. Du hast ganz schon viele Fragen von mir vorweggenommen. Warum Almke? Also das ist ja mehr so ein kleiner Ort im Nirgendwo.
Vielleicht kannst du den geilsten Zeltplatz, den ich jemals gesehen habe, so, ne?
Okay, also du hast dich, oder ihr habt euch für die Location entschieden, weil es einfach geil ist.
Genau, einer von unseren Co-Orgas ist Christian Cordes, der betreibt in Wolfsburg einen Coworking Space und ist da ziemlich gut vernetzt. Und dieser Zeltplatz, der gehört dem Stadtjugendring von Wolfsburg. Und wie wir alle wissen, ist Wolfsburg eine recht wohlhabende Gemeinde aufgrund der dortigen Automobilindustrie. Und tja, die können sich halt Infrastruktur leisten, die echt schick ist. Das irgendwo im Nirgendwo stimmt, man hat es da recht ruhig. Allerdings ist dann das irgendwo, nee, das, was ist das Gegenteil von irgendwo im Nirgendwo? Anyway, Wolfsburg ist halt nur 12 Kilometer entfernt, damit auch dann entsprechender Autobahnanschluss da. Also es liegt relativ gut an der A2, nicht direkt daneben, aber ein paar Kilometer weit weg. Es liegt an den Haupt-Ost-West-Verbindungen der Deutschen Bahn. Eine bessere Mischung von far out und nearby kann man eigentlich gar nicht haben.
Okay, also man kommt da auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln recht angenehm hin.
Ja, die Endhaltestelle heißt Almke-Freibad, heißt die. Und da kann man alle halbe Stunde mit dem Bus hinfahren. Und wenn das irgendwie schief geht, wir haben auch noch einen kleinen Shuttle-Service, den wir installieren.
Halbe Stunde ist aber sehr angenehm. Das ist für ländliche Regionen.
Das ist fein, ja. Das ist fein. Also am Sonntag wird es dann dünner. Da kann es dann auch sein, dass das nur alle 2 Stunden sind. Aber wie letztes Jahr gesehen hat, die Selbstorganisationskräfte an Bord sind so stark. Da ist keiner nirgendwo stehen geblieben. Die Leute haben sich sehr toll gegenseitig unterstützt und dann auf dem Nachhauseweg mitgenommen. Wir gucken auch im Vorfeld immer, dass wir aus den verschiedenen Regionen Deutschlands die Leute so miteinander vernetzen, dass sie Fahrgemeinschaften bilden können. Egal ob mit Bus und Bahn oder mit dem Auto. Und von daher nur keine Hemmungen, einfach anmelden, der Rest findet sich dann. Vor allem, weil es noch bis Ende des Monats, bis zum 31.05. gibt es noch einen Early Bird, den Early Bird Zeitraum. Da haben wir 20% Rabatt auf alles.
Außer Tiernahrung.
Außer Tiernahrung und Podcast Equipment.
Ja, also genau. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir das Ganze machen. Es gibt noch günstig Tickets und wenn ihr nicht auf dem Camp seid, was vielleicht meine nächste Frage wäre, ich weiß schon die Antwort, aber vielleicht nicht unsere Hörer, warum ausgerechnet während des Camps?
Weil das Camp uns nicht fragte. Wir haben im November schon sehr frühzeitig unsere Verträge fertig machen müssen. Wie gesagt, wir haben glaube ich noch gar nicht angesagt, ne? Podstock ist vom 14. bis zum 16. August. Und August ist immer so die heißeste Festivalzeit, da wird auch gecampt und gezeltet wie blöde, das heißt man muss schon eigentlich spätestens 3/4 Jahr vorher so eine Aktion dingfest machen, damit man auch die entsprechenden Plätze bekommt und so haben wir im November dann das Ganze festgezurrt, am Montag haben wir die Verträge unterschrieben, am Mittwoch kamen die ersten Gerüchte auf, dass das Camp irgendwann im August sein könnte. Und am Wochenende drauf war Podcaster-Workshop in Berlin und Tim Pretlaff sagt nur zu mir, das geht nicht, ihr müsstet absagen. Also alle wollen noch zum Camp. Wir haben da mal ein bisschen rumgefragt im Kreise unserer Lieben und von den eingefleischten Podstockern sagten die meisten so, ey, Camp ist alle 4 Jahre zwar und da wollte ich auch schon mal hin, aber Podstock ist mir gerade lieber und verschiebt das nicht, legt das nicht zusammen, macht, was ihr macht und wir kommen trotzdem und die Anmeldezahlen bestätigen das auch. Was ich persönlich trotzdem schade finde, weil ich nämlich aufs Camp eigentlich wollte, schon das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das nicht hinkriege, mal gucken, was in 4 Jahren dann ist. Wir haben aber uns eine kleine Lösung ausgedacht, einer unserer großen Unterstützer in der Podcast-Szene ist ja der Sebastian Reimers, der selber gar keine Podcasts macht, aber Podcast Equipment baut, nämlich mit seinem Studio Link eine sehr qualitativ hochwertige Voice-over-IP-Lösung gebaut hat. Das ist ein kleines oranges Kästchen mit einem Knopf dran. Da kann auch meine Mama dann live mit mir podcasten. Und wir werden eine Demo-Strecke mit dem Studio Link zwischen Almke und dem Camp aufbauen. Und die stehen allen unseren Bühnenpodcastern zur Verfügung, um darüber Sachen zu machen. Da gibt es schon einige Ideen, wie man da das CCC-Camp und Podstock miteinander verlinken kann, miteinander verbinden kann und lustige gemeinsame Aktionen macht. Und wir haben eine kleine Spielshow im Sinne. Mal gucken, ob das so wird. Wir machen nämlich so einen kleinen Camp-Battle. Wer hat das coolere Camp? Ich wette, das CCC-Camp ist natürlich größer, aber wir sind feiner, weil wir haben ein Schwimmbad. Also es gibt genug Möglichkeiten. Auch hier das Problem ist wieder die Lösung. Solche lustigen Aktionen könnten wir nicht machen, wenn wir nicht genau diese Parallelität hätten. Und mal ehrlich, wer im August sich mal die Wochenenden anguckt, irgendwas ist immer. Da sind die ganzen Festivals, da sind die ganzen großen Aktionen und es wird immer so sein, dass wir irgendwas parallel liegen haben. Dass es dieses Jahr ausgerechnet das Camp ist, nun denn, hat der liebe Gott so gewollt.
Ganz ehrlich, ich wäre auch nicht so aufs Camp gegangen, auch wenn Potsdok nicht wäre, weil ich nicht der große Zelter bin. Und da war es mir doch schon ganz recht, dass ich in Potsdok in ein Haus kann mit 4 Wänden und einem Dach.
Ja, stimmt. Du hast du hast die Unterbringung Deluxe Variante gewählt, ne? Sehe ich hier.
Ja, ich habe mich ja ganz früh ein Ticket unter den Nagel gerissen und habe sozusagen noch ein Early Bird Ticket bekommen.
The earliest bird ticket. Genau. Stimmt. Der Herr hat sich irgendwie, was sagen denn die Unterlagen? Der Herr hat sich am 20.11. schon angemeldet.
Ja, 20.11. für die Mailingliste und dann, ich glaube, 1. Dezember habe ich dann das Ticket bestellt und ich glaube, meine lieben Mitpodcaster gleich darauf.
Ja, die hängen ja alle so hintereinander weg.
Genau, hab das alles quasi auf einen Schwung. Ich musste dann noch den Erik überzeugen, dass er auch kommt. Er wollte erst nicht so richtig. Aber wir haben gesagt, jetzt, wir wollen auch mal alle gemeinsam irgendwo an einem Ort sein, weil auf dem Kongress konnte dann der Stefan nicht. Der war dann nach seinem arbeitsreichen Jahr so fertig, dass er erstmal 3 Tage schlafen musste. Ganz schön, dass wir dort unseren Geburtstag feiern dürfen.
Ihr taucht ja auch in Mannschaftsstärke auf, in vollzählig, ne?
Ja, zu dritt sind wir und,
Wir haben ja mehrere Locations und mehrere Aktionsräume, so die wir bespielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe gerade hier den Plan nicht vor mir, aber dann habt ihr auch eine Show auf der kleinen Bühne, wobei das alles bei uns ein bisschen schnuckelig klein ist. Deswegen die kleine Bühne ist hört sich jetzt sehr klein an, aber ist auch nicht viel größer als die große Bühne. Umgekehrt, ich erzähle Blödsinn. Aber Jan Giesmann von ehemals dem Grundrauschen hat sich da sehr stark gemacht, sagte, wir brauchen einen zweiten Bühnenbereich, sonst kriegen wir das alles nicht unter. Und ihr habt euch da einen Slot gesichert, ne? Was habt ihr vor?
Wir haben, glaube ich, eine Woche, 2 Wochen davor ist nominell unser einjähriges Bestehen der Kulturpessimisten. Und wir haben uns gedacht, dass wir dort unseren Geburtstag sozusagen feiern mit allen Hörern und Podcastern oder Leuten, die beides sind, zusammen. Das finden wir ganz schön, dass wir da sozusagen unseren ersten Geburtstag feiern. Das hoffe ich, wird ganz toll. Und dass wir uns dort auch austauschen, dass dort sind ja auch viele Gäste da, die wir schon im Podcast hatten. Also Herr Martinsen, Frau Grünkariert, den Jan hast du schon angesprochen.
Jo.
Und ich habe auch schon gehört, dass der ohne Q von Der will doch nur spielen da sein wird. Den kenne ich auch schon von diversen Hörertreffen. Also es sind viele da, die ich persönlich gern kennenlernen würde. Und es sind auch wahrscheinlich viele da, die unsere Hörer kennen. Und natürlich sind wir da. Ja, also ich hoffe, dass einige Hörer von uns da sein werden, die auch vielleicht keine Podcasts machen, die vielleicht Podcaster werden wollen. Das ist ja immer auch die Option.
Genau, wir haben eine schöne Audiowerkstatt, wo wir so schön Equipment-Show aufmachen können, ein bisschen erklären können, was geht denn alles so, wie funktioniert das, was brauche ich wirklich, wie kann ich denn loslegen. Und erstaunlicherweise, viele der Hörer von letztem Jahr sind erstens wieder angemeldet, allerdings als frisch gebackene Podcaster. Und das finde ich immer ein sehr ermutigendes Beispiel. Das ist auch der Grundgedanke hinter Podstock. Scheiße, wir leben in so einer geilen Zeit, wo technologisch so viel möglich ist. Meistens treffen wir uns, um uns gegenseitig zu irgendwelchen Technikgebamsel zu erzählen. Aber eigentlich würde ich mich gerne mit euch allen samt auf eine schöne große grüne Wiese setzen, den Grill anschmeißen und einfach mal drauf anstoßen. Das ist richtig geiles mit Podcasting.
Ja. Also wir leben in interessanten Zeiten, wie man so schön sagt. Und wenn ihr jetzt so sagt, ja, ich würde gerne podcasten, aber ich traue mich nicht so richtig, irgendwie für 20.000 Euro mir ein geiles Equipment anzuschaffen, dann kommt zu Podstock und seht, dass es auch mit weniger Geld geht.
Wir zeigen euch, wie man das mit unter 100 Euro locker hinkriegt und dabei Tonqualitäten rausbekommt, die früher sich nur ein Radiosender erlauben konnte.
Genau, das ist ja heute alles möglich. Und auch wenn ihr nicht podcasten wollt, dann könnt ihr uns alle mal dort in Fleisch sehen und mal vielleicht auch die Gesichter zu den Stimmen bekommen. Das ist ja auch immer ganz interessant. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird bestimmt sehr, sehr interessant. Es gibt auch sehr interessante Workshops, wie schon gesagt, zu allen unterschiedlichen Themen. Erik und ich so rum. Wir haben auch schon etwas Kleines geplant, wenn es zustande kommt, wenn es ja Interesse gibt zu Shownoting, wie man Shownotes mit dem Shownote-Pad schreibt, richtig, und wie man vielleicht auch als Hörer das machen kann. Also da würden wir uns freuen, wenn da ganz viele Hörer kommen, die potenzielle Shownoter werden könnten. Und ja, genau.
Wir können ja mal nochmal zusammenfassen, oder zusammengefasst findet ihr das alles auf podstock.de. Da gibt es nicht nur die ganzen Infos, die wir nochmal erzählt haben und ein bisschen mehr auch noch dazu, sondern auch Anmeldemöglichkeit. Wie gesagt, Podstock dieses Jahr am 14. beginnt am Freitag, den 14. August, läuft bis Sonntag, den 16. August. Und die ganzen 3 Tage gibt es in der Zeltvariante für 75 € inklusive Essen und allem, was dazugehört. Das Essen wurde letztes Jahr sehr gelobt. Das ist immer sehr toll. Wir hatten ein etwas verregnetes erstes Mal und da hat das Essen uns echt gerettet. Es wird gegrillt, es wird getrunken, wir haben Spaß. Guckt es euch an. Wer nicht zelten mag, kann ein bisschen drauflegen. Für 110 € gibt es echte Betten, wie du eben beschrieben hast. Und wer es schafft, sich bis Ende des Monats anzumelden, bis zum 31.05., der kriegt das Ganze für 20% günstiger. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Anmerkungen oder sonst was, könnt ihr auch eine Mail schreiben an mail@podstock.de. Oder ihr guckt ins Impressum. Ich glaube, da ist auch irgendwie meine Telefonnummer dabei. Da könnt ihr auch nochmal drauf drücken. Macht euch bemerkbar. Wir helfen euch gern.
Ja, alle wichtigen Daten werden natürlich wie immer in den Shownotes stehen. Und es kann sein, dass ihr das jetzt einfach solo hört, denn ich werde nochmal einen gesonderten Blogpost dazu schreiben auf unserer Seite www.die-kulturpessimisten.de, wo ich nochmal alles Wichtige für euch zusammenfassen werde. Und dann hoffe ich, dass ihr, wenn ihr wollt, alle Möglichkeiten dazu habt, euch für Podstock noch rechtzeitig anzumelden. Ja, danke Branko, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal etwas über Podstock zu erzählen.
Bitte gerne. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und freue mich über jeden Hörer, den ihr auch noch mitbringt, weil davon lebt die ganze Veranstaltung, dass wir hier die einzelnen Menschen miteinander bekannt machen und zusammenbringen. Da sind echte Freundschaften entstanden letztes Jahr.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen guten Morgen.
Ich gehe jetzt erstmal frühstücken.
Ja, ich werde jetzt auch wahrscheinlich nochmal einen Happen essen, bevor ich zur Uni gehe. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der restlichen Folge, die jetzt noch kommt. Ciao.
Tschüss, danke.
Schneidest du auch diesmal wieder irgendeinen Spaß von der Postshow dazwischen noch ein?
Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatterspenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.die-kulturpessimisten.de.